Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Wilmer Quatschen am 13. November 2023. Es ist Montag, wir haben 18.17 Uhr. Am Wochenende war der wichtigste Feiertag im Rheinland und weltweit, nämlich der 11.11. St. Martin. Ja. Hast du schön gefeiert? Hast du deinen Mantel geteilt? Hast du irgendwas gemacht?
In dieser Was Richtung? Geht ab? Da muss ich gerade dran denken, dass Chiara Rotkäppchen war. Und sie hat quasi einen roten Mantel, den sie quasi, wie, also man weiß gar nicht, vielleicht war sie gar nicht Rotkäppchen, vielleicht war sie St. Martin. Vielleicht ist alles eine Lüge. Vielleicht ist das von den Gebrüdern Grimm oder wer auch immer Rotkäppchen geschrieben hat, eigentlich eine weibliche Form des St. Martins. Martina, St. Martina.
Ich muss das Fenster öffnen.
Kein Ding. Währenddessen kann ich mich schon mal kurz für meine Podcast-Mikrofonqualität entschuldigen, dass die Kamera passt weiterhin on fleek, aber das Mic ist leider von der netten Firma, die unsere Wohnung macht, eingepackt worden in ganz viel Folie und so weiter und ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe es heute gesucht, habe es extra holen wollen für ein Poddy, aber leider ist alles zu gut verpackt. Wer hätte das gedacht? Und deswegen ja, nehme ich jetzt mit dem Laptop-Mic auf. Ey, es ist Hammer. Ich muss dir gleich nach dem Podcast schicke ich dir ein Video. Ich war eben nochmal da und die sind gerade, also, um das kurz aus. Sorry, Kohlensäure. Um vorne anzufangen. Ich weiß gar nicht, letzter Podcast ist ja 2 Wochen her und da war es so, okay, wir gehen jetzt ins Hotel. So gefühlt, ne? Und dann waren wir eine Woche im Hotel. Das war nice. Ich war gefühlt jeden Tag in der Sauna, das war irgendwie ganz cool, aber gleichzeitig ist mir auch so ein bisschen die Decke des einen Zimmers auf den Kopf gefallen und es war irgendwie wack. Also diese, ich habe ja schon, glaube ich, erzählt, eine große Hotelfaszination, glaube ich, weil wir das einfach als Kind hatte ich das so nie und deswegen ist das für mich überhaupt nicht normal, sondern irgendwie was Cooles, so Hotel. Aber irgendwie hat es auch so ein bisschen entzaubert, wenn man so in einem Hotel sein muss, weil ich immer so ein bisschen so Hotel, also so jemand wie dich, der so arbeitet und dann mal irgendwo hinfliegt und da im Hotel lebt, um dann da zu arbeiten. Das war für mich immer so voll romantisiert, dass ich dachte, wie geil ist das, in so einem Hotel zu wohnen, dann da zu arbeiten. Ist es vielleicht auch zum Teil, aber ich habe so gemerkt, so eine Woche brauche ich das nicht, so 3 Tage ist es ganz nice und danach denkt man so, ich hätte schon gerne einen zweiten Raum und würde nicht gerne wie als Student den Hauptteil des Tages auf dem Bett verbringen, sozusagen. Das war so ein bisschen wacko, aber an sich super cool. Und dann haben wir unsere Zwischenmietswohnung jetzt hier bezogen, sozusagen an dem Montag, am letzten Montag. Sind hier gut angekommen, haben jetzt so Stück für Stück so ein bisschen die Klamotten, also so Sachen rübergeholt, die wir gerne hier haben wollten. Und haben halt immer weiter bei dieser Firma angerufen und gesagt, yo, fangt bitte an, wir sind ready, wie sieht's aus, keine Ahnung. Und die waren immer so, also die waren nett, aber waren so, ja, wir wissen nicht genau, wann wir anfangen, wir können sie nicht genau sagen, wir kommen aber gut voran, war der letzte Stand. Und dann war Chiara am Donnerstag, jetzt am Donnerstag, noch in der Wohnung und es war nichts gemacht, sozusagen, die hat irgendwelche Sachen geholt. Und, nee, warte mal, wie wäre das? Nee, glaube ich, irgendwie war es so, dass ich Donnerstag da war und dann ist sie Freitag nochmal hingefahren. Und am Freitag war alles fertig quasi. Also alles fertig in Anführungszeichen im Sinne von, die haben so eine geile Schleuse gebaut tatsächlich. Also so musst du einen Reißverschluss aufmachen, um in die Wohnung zu kommen, wie in so einer Zombie-Apokalypse. es ist völlig crazy. Also ich kann dir nicht beschreiben, wie krass cool das ist, weil die haben so unser Schuhregal abgeschraubt, voll sauber weggeräumt. Die haben alle unsere Klamotten, die da noch hingen, alle sauber weggepackt. Die haben alles super sauber einfoliert, aber bis ins Kleinste, also es ist perfekt einfoliert sozusagen, die Sachen, die da sind. Der, kurzer Vorausblick, ich war heute eben noch mal kurz da, um Mike zu holen und so. Ging halt nicht, weil es zu perfekt eingepackt ist. Und da habe ich den Typen getroffen, der das gemacht hat für uns. Und der war auch dann so, yo, ich wollte euch nur sagen, den Schmuck so aus dem Bad, den habe ich jetzt da in den Schrank im Büro gemacht und so. Also auch so irgendwie durchdacht. Da ist jemand, der das irgendwie sich Mühe gegeben hat und nicht so, warum ist hier noch Schmuck? Keine Ahnung, irgendwo Schublade, Ende Gelände. Sondern wirklich cool. Und jetzt war ich eben da Und die haben schon angefangen, also der Trockner läuft, und die haben schon angefangen, jetzt die Wände abzukappen. Also da sind gerade quasi schon fast alle Wände sind unten die ersten 30 Zentimeter, wie wir alle wissen, habe ich das natürlich in dem Podcast damals erwähnt, auch wenn du es vergessen hast.
Du hast
Die
immer gesagt,
ersten
es wären so
30.
3 Meter oder so. Aber gut.
Sind so die ersten 30 Meter, machen die gerade 30 Meter, 30 Zentimeter, werden gerade so abgemeißelt und so weggemacht quasi. Und das heißt, also das Problem ist, ich muss da wieder meine naive Begeisterung ein bisschen stoppen. Also in meiner Welt ist es so, dass die morgen anrufen und sagen, Herr Pelzer, wir sind fertig, Sie können wieder in die Wohnung zurück. Wir sind irgendwie 2,5 Monate früher fertig, als wir dachten. Wird natürlich so nicht passieren, aber es ist total schön zu sehen, wie das einem selber ein gutes Gefühl gibt, wenn man das merkt, dass es erstens losgeht, dass was passiert und dass die einem das Gefühl geben, allein durch dieses Einpacken haben die mich gewonnen, so. Und das ist halt voll schön, dass wenn man so merkt, wenn die ganze Zeit sich nicht melden und wenn das jetzt alles so, weiß ich nicht, in irgendwelche Ecken geschoben wäre und man weiß nicht, was die gemacht haben, dann würde ich mich jetzt voll mies fühlen, dass da irgendwelche Leute in unserer Wohnung sind und keine Ahnung, was da passiert. Und so denke ich mir jetzt so, ist mir scheißegal. Die sollen machen, was sie wollen. Die wirken, als würden sie es cool machen, als hätten die irgendwie Ahnung davon. Auch wenn sie es vielleicht nicht haben. Aber sie haben den Eindruck, den sie mir vermitteln. Und dadurch bin ich total happy jetzt da heute rausgegangen. Bin natürlich ohne alles rausgegangen, weil ich an nichts dran kam, was ich wiederholen wollen
Ja,
noch.
ja.
Aber ist egal, darauf kann ich verzichten. Das ist schon irgendwie okay. Und ja, deswegen ist es schon mal ganz gut, vielleicht noch um die Wohnung abzuschließen. Wir haben jetzt vor einer Woche haben wir alles an die, an die Vermieter und an die Versicherung auch geschickt. Alle wichtigen Daten und alles so runterprotokolliert und alle Bestandsaufnahmen mit dem geschimmelten Bett, also mit dem geschimmelten Bett, also mit dem kleinen Fleck
Ja.
Schimmel am Bett und so, an die Hausrat, weil wir ja die Sorge hatten, dass die Hausrat nicht zahlt für die Unterkunft, wenn kein Hausrat von uns quasi beschädigt ist, weil ja eigentlich nur Sachen beschädigt sind vom Vermieter, dass die dann nicht sagen, hey, nein, nein. Deswegen haben wir denen einfach mal die Bilder von unseren zwei Möbelstücken auch mitgeschickt, auch wenn wir natürlich den Schimmel da einfach abgekriegt haben und es kein Thema ist, wir brauchen kein neues
Ja,
Bett,
ja.
so. Und da haben wir noch nichts gehört. Also das ist jetzt
Okay.
eine Woche her, da kommt irgendwie nichts. Da hätte ich mir vielleicht erhofft, dass wir da ein bisschen früher eine Rückmeldung bekommen. Aber da sind wir jetzt sehr entspannt, weil der Gedanke, dass wir jetzt in irgendeiner Form vorher Geld bekommen, ist eh aus der Welt, sondern
Ja.
wir stellen uns jetzt darauf ein, dass wir irgendwann, wenn wir Glück haben, einfach ein bisschen Geld kriegen und dann ist es irgendwie cool. Und ja, das ist so der Stand eigentlich.
Klingt gut. Ja, ich bin auch beruhigt, dass es gut verpackt und foliert ist. Das habe ich mir die ganze Zeit irgendwie so ziemlich schwarz-weiß vorgestellt. Entweder ist es halt richtig geil gemacht, dass man, wie du dich jetzt fühlst, auch super safe ist und sich denkt, okay, unsere Sachen sind halt in guten Händen. Oder es ist halt so dahingerotzt und du denkst, ja, bah, wir werden nachher richtig viel Arbeit haben, das alles wieder sauber zu kriegen, etc.
Die haben sogar die Umzugskartons einfoliert und so. Also richtig crazy. Also so Sachen, also die Küche ist auch schon komplett rausgebaut und solche Sachen. Also es ist einfach innerhalb von
Krass,
einem
okay.
Tag, es ist völliger Wahnsinn, wie die gezaubert haben. Also es sind, glaube ich, Magier. Es
Wie
ist
habt,
wirklich
also, hab,
geil.
hast du was im Schlafzimmer? Hast du gesehen, wie die das mit dem Schrank und so gemacht haben, mit dem Bett?
Ja, das Bett, die haben es einfach so ein bisschen vorgezogen, haben das alles eingepackt. Also es ist so, wie wir es, also das haben wir so gemacht, haben die so gemacht, wie wir es hinterlassen haben. Den
Okay.
Schrank ein bisschen vorgezogen, das Bett vorgezogen, dass man an die Wände kommt sozusagen.
Ach, krass, okay. Ja.
Noch nichts. Also, was natürlich nochmal der spannende Punkt wird, wenn die wirklich den Boden aufmachen müssen, wie sie es dann halt machen, ne? Wenn die wirklich jetzt den Boden komplett neu machen müssen in irgendeiner Form und also den Boden abschleifen oder whatever machen, das wird halt nochmal interessant, weil dann müssten sie sich überlegen, wie schieben wir das so. Aber allein dadurch, wie sie jetzt vorgegangen sind, haben die mir ein mega gutes Gefühl gegeben als Kunde, in Anführungszeichen. Und das ist total cool. Also, weil da merkt man halt, wie einfach das dann irgendwie geht, jemandem ein gutes Gefühl zu geben, der sonst jetzt vielleicht jeden Tag hier sitzen würde, da anrufen würde, sagen würde, klappt das denn wirklich alles? Weil ich war jetzt heute da, es hat nicht so gut ausgesehen und keine Ahnung was. Also,
Ja.
so wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass genug Leute dann eben so wären. Und ja, das ist irgendwie schön, weil egal mit wem ich gesprochen habe, also eigentlich so gut wie jeder, war so, ich weiß nicht, ob das so gut wird, das wird eher schwierig und keine Ahnung was. Und jetzt so zu sehen, ah, das ist nicht so auf den ersten Blick, ne? Natürlich kann immer noch irgendwas schief gehen und so, aber
Klar.
die geben mir nicht das Gefühl, dass es so ist. Und das ist irgendwie schön. Jetzt ist tatsächlich der einzige Downer noch, so ein bisschen die Antwort der Versicherung. Und der zweite, aber das ist nicht in unserem Kopf, da wird irgendwann eine Antwort kommen und gut ist. Und ich glaube auch, die wird okay ausfallen. Ich glaube, es wird am Ende alles in Ordnung rauskommen. Also wenn unsere Kalkulation, wie sie jetzt ist, funktioniert, dann sparen wir jetzt ja die Miete quasi hundertprozentig. Die können wir hier reinvestieren in die Wohnung. Und wir rechnen damit, dass wir 50 € pro Tag von der Versicherung bekommen. Egal von welcher, keine Ahnung. Und damit haben wir die Wohnung hier voll drin. Und dann funktioniert es. Ich glaube, wo wir jetzt ein bisschen draufzahlen werden, ist bei dem Hotel, weil es einfach teuer war, so, weil wir da schnell hin mussten, irgendwie jetzt für eine Woche. Und eine Woche
Ja,
Hotel ist
ja.
halt einfach so viel, kostet fast so viel wie die Wohnung hier, einen Monat Miete.
Hm.
Und da könnte ich ja sogar verstehen, wenn die sagen, yo, ihr hättet auch in irgendein Hostel gehen können für 40 € am Tag, für eine Woche. Da können wir nicht alles übernehmen.
Ja, okay.
Ist okay. Also da weine ich nicht hinterher. Genau, und der einzige Downer ist so ein bisschen gerade die Parkplatzsituation hier. In einer Deutzer Freiheit ist wirklich katastrophal. Du kannst dir nicht vorstellen. Ich bin am Mittwoch vom Leicheweg gekommen. Ich habe 25 Minuten von Troisdorf hier hingebraucht. Nee, 20 Minuten von Troisdorf hier hingebraucht und habe 30 Minuten hier Parkplatz gesucht.
Geil, richtig
Ja,
geil.
das hatte ich jetzt schon dreimal innerhalb von 2 Wochen, 1,5 Wochen, einer Woche, dass ich hier, 1,5 Wochen, dass ich hier quasi länger kürzer hingefahren bin, als ich hier Parkplatz gesucht habe.
Ätzend, ja.
Aber ich glaube, da lerne ich, also müsste ich das auch ummelden, weil wir hier so einen Bewohnerparkausweis beantragen. Und es geht nur, wenn du umgemeldet bist. Voll nervig. Das heißt, wir müssen uns ummelden für diese Zeit. Bla bla, egal. Der nächste Termin ist irgendwie im Februar, wo wir hoffentlich schon nicht mehr hier wohnen. Deswegen
Ja.
müssen wir jetzt zu so einer offenen Sprechstunde, wo wir hoffentlich schnell drankommen. Bla bla bla, egal.
So, ihr meldet euch jetzt wirklich um für den
Ja.
Bewohnerparkausweis, ja.
Ja.
Okay.
Ja, weil am Wochenende, also die kontrollieren hier so hart. Du kannst hier nirgendwo stehen und also, du kannst hier nur mit Parkausweis stehen und wir würden sonst jedes Wochenende, wir haben 2 Autos, würden jedes Wochenende zweimal 25 € zahlen oder so. Und also würden wir
Naja.
100 € pro Wochenende zahlen. Das wäre zu teuer. Also
Ja,
das wäre
klar.
drüber. Aber glaube ich, wir jetzt, also man merkt auch, man lernt so langsam so ein bisschen die Straßen kennen, wo man dann am ehesten nochmal parken kann.
Okay, ja.
Und es gibt hier unter der Deutzer Brücke, gibt es einen Parkplatz wohl, der irgendwie 5 € am Tag kostet, 30 € die Woche, so theoretisch. Das heißt, das ist super fair. Also da müssen wir mal gucken, wie gut der so frei ist. Und von da laufen wir so 8 Minuten zur Wohnung.
Okay.
Das wäre okay. Das ist ein guter Notfall-Fallback-Plan. Den müssen wir jetzt mal testen, wie das so ist. Und dann hätten wir halt immer so einen, dann fährt man eine Runde, wenn man merkt, okay, das wird nichts, dann fährt man da hin, dann hat man vielleicht eine Viertelstunde sozusagen verloren. Aber ja, dann muss ich mich selber ein bisschen mal vorbremsen, mich nicht zu sehr darüber abzufacken. Weil das hat wirklich, das, da kommt manchmal, das ist so der Moment, wo dann manchmal so es hochkommt, so, bah, ich könnte jetzt auch einfach in die Tiefgarage fahren, in den Aufzug steigen und wäre da und hätte einfach nicht eine halbe Stunde fucking Tag verloren. So.
Ja, klar,
Das nervt
klar.
mich, dieser Zeitverlust und so diese. Das nervt mich, aber um noch was super Positives zu sagen, was super cool ist, ist, dass hier geile Restaurants und so Salatbars irgendwie hier in Deutzer Freiheit sind, wo du halt irgendwie dann mittags, wenn du von der Schule kommst, dir irgendwie für 6 € einen geilen Salat holen kannst und hast irgendwie die Zeit dann, die du ins Kochen gesteckt hättest, quasi schon wieder gespart.
Ja, dann
Tada!
krasser Lifehack.
Krasse Lifehack, einfach nicht mehr kochen. Irgendwo muss man Zeit sparen.
Klar.
Nee, man ist halt irgendwie voll geil drin in allem. Also, wir sind jetzt am Montag oder in 2 Wochen am Montag, glaube ich, beim Alligator-Nachholkonzert hier in der Lanxess Arena. Da können wir einfach hinlaufen. Das ist halt irgendwie geil. Also, dass du halt irgendwie
Ja.
so mittendrin im Geschehen irgendwie bist. Ne? Wir waren, als wir im Hotel gewohnt haben, waren wir bei Nightwash, bei so einer Comedy-Abendveranstaltung. Und die war auch einfach irgendwie 10 Minuten von da. Und das ist irgendwie witzig, wenn du das Gefühl hast, du wohnst so zentral für so Sachen, wo du sonst irgendwie lange hinfahren würdest, Parkplatz suchen und so weiter. Das spart man sich jetzt. Das ist irgendwie cool. Ja, das ist das Fazit, glaube ich, zu gerade der Situation.
Okay. Ja. Mit so ein paar kleinen Parkplatzoptimierungsdingen
Ja.
ist ja echt voll okay. Ja. Und
Absolut.
gut.
Für das, was es ist.
Ich bin froh, dass es
Total.
jetzt alles erstmal wieder beruhigt ist und ihr euch jetzt quasi so wieder auf Alltag freuen könnt, auch wenn der jetzt ein bisschen anders aussieht für ein paar Monate dann.
Absolut. Was man auch so gemerkt hat, also und dann können wir das Thema auch zumachen, das muss ich so viel Raum einnehmen, dass man, wenn man in so einer fremden, möblierten Wohnung wohnt, dann merkt man schon so die eigenen Hygienestandards, die halt irgendwie manchmal vielleicht auch absurd sind oder keine Ahnung was, aber das ist so zum Beispiel, das war so geil, ich habe mich gefühlt wie so ein richtiger, penibler Vollidiot. Ich habe erstmal so, weil so in der Spülmaschine, dieses Sieb unten, es war so siffig, du kannst es dir nicht vorstellen. Also, und dann denke ich mir so, wie kann man das denn nicht sauber machen? Das stimmt mit den Leuten nicht. So, ne? Und dann so, so eine gewisse Grundreinigung erstmal gemacht. Der Mülleimer war einfach innen super siffig so. Also, dass man so, wo man sagt so, macht ihr die Mülleimer nie sauber? Aber die wirken, also sonst ist die Wohnung super clean. Also es ist gar nicht so, dass man denkt, man ist hier bei irgendwelchen Messis oder so. Ja, da merkt man wieder so, auf was achtet man selber so bei manchen Sachen? Und was ist manchen Leuten einfach völlig egal? Weil das einfach wahrscheinlich nicht, also in deren Kopf so irgendwie ist. Und ich mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr anstelle. Aber bei solchen Sachen, gerade wenn es irgendwie von fremden Leuten ist, willst du es dir einmal clean machen für so 3-4 Monate.
Klar.
Das ist aber vollkommen fein. Das war noch ganz witzig so, wenn man so merkt, das ist das, was Menschen anscheinend nicht so häufig machen? Okay.
Klingt so nach den ekligsten Dingen, die man so im Haushalt so haben kann. Spülmaschinen-Sieb und so.
Ja, das stimmt. Aber da bin ich wirklich, also ich bin ja sonst echt so jemand, der Sachen schnell eklig findet und nicht so geil findet. Aber da bin ich völlig abgehärtet. Das macht mir gar nichts. Also solche Sachen machen mir wirklich überhaupt nichts. Wenn die eine Spinne ist, dann weine ich. Aber das ist kein Problem.
Sehr gut.
Ja, was ging bei dir die 2 Wochen?
Zwei Wochen, das ging bei mir. Ich wollte gerade nur erzählen, dass ich letztens den Staubsauger mal gereinigt habe. Nach der Bohr-Odyssee, nach dem ganzen, habe ich ja schon erzählt, letzte Woche den Fernseher an die Wand gemacht, war der Staubsauger, hat gemeckert, gesagt, oh, du musst mich jetzt reinigen, weil ich bin jetzt voller Bohrstaub. So. Und dann habe ich so ein 5-Minuten Tutorial angeguckt, wie man den auseinanderbaut, wo man irgendwie Wasser dran machen darf und wo nicht.
Und wo nicht, ja.
Und dann habe ich das gemacht. Hat überraschend gut geklappt und das ist echt voll geil. Das ist nur, ich merke halt so langsam, wie jeder erwachsene Mensch irgendwann mal, wenn man in so einer Erwachsenenwohnung lebt, mit so gewissen, sag mal, Extras wie der Spülmaschine und dem Staubsauger, dann merkt man halt, wie so manche Sachen halt eben nicht in diesen wöchentlichen Putzroutinen gut reinpassen, die sich dann aber irgendwann so anstaut und du dann denkst, ich muss es jetzt auch mal machen, ne, sowas wie, klar, Fenster putzen, dann mal Staubsauger reinigen, dann mal,
Bettwäsche wechseln.
Bettwäsche.
Handtücher, so Badhandtücher waschen, ohne Scheiß, ich bin die letzte Sau, wenn es um sowas geht. Alter Falter, ich könnte das einfach ein halbes Jahr benutzen, es wird mich nicht jucken. Echt? Zum Glück gibt es Clara. Ja, mich juckt das gar nicht, ich merke das überhaupt nicht.
Ich bin so ein ekliger Mensch, ich muss mein Handtuch, mein Bettwäsche einfach wöchentlich.
Ja.
Aber das ist, jeder Eck ist anders, ne? Das sind eigentlich Schweißdrüsen. Manche, ich finde mich halt selbst eklig. aber worauf ich echt hinaus wollte, ist mal wieder so eine Situation, also ich merke langsam, ich gehe auf Zahnfleisch, ne? Also ich kann echt nicht mehr, wenn es um Möbel geht, ist bei mir jetzt echt ein Punkt erreicht, wo ich einfach nicht mehr kann.
Jetzt bin ich gespannt.
Nachdem das mit dem Fernseher ja echt überraschend gut geklappt hat, also ich muss sagen, ich hab's echt, es ist perfekt, es ist wirklich perfekt vom Maß her so, kannst nicht meckern, es hängt gerade, es ist nichts, ist alles gut. Allerdings, was ich hasse, ist so optische Täuschung tatsächlich, weil manchmal, je nachdem, von welchem Winkel man auf diese Wand guckt, hat man den Eindruck, der Fernseher hängt nicht schief, aber zu sehr auf der einen Seite. Und wenn man dann nachmisst, merkt man, es ist aber nicht so. Aber trotzdem sagt das Auge, fuck, der hängt ein bisschen komisch. Und das stört mich
jetzt. Aber weißt du warum? Also weißt du, woher das kommt? Ist
eine
Wand so ein bisschen ärker? Ist es irgendwie so vorgezogen? Oder ist
gar nicht, es ist einfach das Licht. Die Wände sind immer so, wenn Tageslicht da ist, ist auf der einen Seite, ist es heller als auf der anderen Seite. Und wenn es Abend ist und dunkel ist, dann geht das Licht an und es wechselt quasi hin und her. Und da merkst du halt immer, wie es dann immer genau die andere Seite ist, die sich dann, die sie einfach so aussieht, als würde sie falsch hängen oder nicht richtig hängen.
Witzig.
Aber das ist so eine Sache, das ist nach ein paar Tagen hoffentlich dann auch vom Hirn dann wieder austariert. Nächstes Abenteuer. Jetzt hängt der Fernseher. Warum haben wir denn jetzt aufgehangen? Weil wir wussten, okay, es kommt jetzt das darunter stehende Sideboard, oder wie das Ding heißt. War auch geil, kam ein Anruf, ja, wir sind jetzt soweit, können wir Ihnen das liefern? Ich so, ja, cool, was können Sie denn frühestens? Ja, morgen. Ich so, ja, geil, okay, alles klar. Dann kamen die zwei.
Ein Hoch aufs Homeoffice.
Ja, zwei nette Herren kamen dann an, haben das dann auch so aufgebaut und so. Und dann
hat's aufgebaut? Nice.
Ja, hatte ich klugerweise noch so gefragt, ja, können Sie mich nochmal dran erinnern, wo ist denn dieses Loch, was da so reingestanzt ist für die Kabel? Ich wusste selber nicht mehr, ob das links oder rechts war. Und, ne? Dann gucken die so und sagen, oh, Herr Wiedergold, wir haben schlechte Nachrichten. Hier ist kein Loch. Auch in unserer Montageanleitung ist kein Loch. Also ist es sicher, dass Sie das bestellt haben? Ich so, ja, ziemlich sicher, aber ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, so in der Bestellbestätigung.
Weil lange, geht's nur darum, dass quasi in der Rückwand des Sideboards einfach ein Loch ist für die Kabel sozusagen.
Exakt, ja.
Okay.
Mhm. Weil es halt komplett von hinten geschlossen ist und du sollst halt irgendwie, also es ist von allen Seiten geschlossen, du kriegst halt kein Kabel mehr. Sonst. Ich so, fuck. Scheiße, hab ich's verkackt. Kennst du das, wenn man so eigentlich nie Fehler macht in seinem Leben und dann plötzlich schon, dann bricht so die Welt zusammen. Naja.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Max hält gerade so ein kaputtes Weinglas in die Kamera. Wie das passiert ist, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Naja. Jedenfalls ich schon, während die da aufbauen, Support angerufen, weil ich sage, yo, könnt ihr mal nachsehen, so habe ich das wirklich nicht bestellt. Und die so, hey, es tut uns echt leid, so, aber wir haben im Auftrag nichts von dem Stanzloch, so, also es ist bei uns auf jeden Fall nicht angekommen. Und ich so, oh, ich bin mir so sicher, dass ich das nochmal kontrolliert habe, bevor ich es abgeschickt habe. Naja, jedenfalls meinten die ja so, ja, gar kein Ding.
Was? Also ich check's gerade nicht. Also, aber
achso, ja, man muss es anklicken. Man konnte die Position anklicken und dann muss man das quasi so sagen, ich hätte das gern da.
Ach, Hammer. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so, wie so bei diesen klassischen Ikea-Möbeln. Du kaufst eine Kommode, die ist extra für den Fernseher, da ist es drin und die haben irgendwie die falsche Rückwand da eingebaut. Aber nee, so ist es nicht, sondern die verkaufen das immer so und du kannst aber sogar angeben, ob du es haben willst und wo.
Ah, nice. Exakt, okay. Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe. Naja, jedenfalls meinten die dann so, ey, tut uns echt leid, aber hier ist wirklich nichts, wir haben das nicht bekommen. Vielleicht gab es auch einen Softwarefehler, keinen haben wir, wissen es nicht. Aber sie haben auch nicht, das fand ich ganz lustig, sie haben auch nicht dafür bezahlt. Ich so, okay, das ist gut. Ich wusste nicht, dass man dafür extra zahlt, aber gut, dann ist es jetzt so. Dann meinten die also, ja, wir können es, dann meinte ich so, aber gut, ich ist jetzt irgendwie trotzdem doof, so, was kann man denn jetzt machen? Dann meinten die also, ja, schicken sie uns das zu per Post, so, und dann stanzen wir das und schicken ihnen das Teil wieder zurück und gut ist, so. So, ja, okay, gut. Und dann kam ich ja zurück ins Wohnzimmer und dann waren die gerade im Aufbau, also so gut wie fertig, und meinten dann zu mir, wir haben ein kleines Problem entdeckt, aber wir haben es gelöst, aber sie müssten sich folgende bewusst sein. Und dann meinten die jetzt so, ja, das Stanzloch, was so standardmäßig vorgesehen ist, das passt nicht so 100% mit ihren Steckdosen, die dann so ein bisschen aus der Wand, also die Stecker, von den, die in den Steckdosen drin, die ragen so ein bisschen aus der Wand und dann können sie nicht so ganz nah rangehen. Dann meinte ich so, ja, okay, scheiße, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, okay, muss ich mir diese flachen Stecker holen zur Not oder irgendwas, es gibt ja mittlerweile alles mögliche. Und dann meinte ich so, ja, wir haben jetzt diese Wände hinten getauscht, sodass halt die eine Wand hinten frei ist. Also eigentlich war die andere Wand also zuerst frei und dann wollten die nichts machen. Aber jedenfalls haben die voll gut mitgedacht und alles perfekt austariert und meinten halt so, hey, wir haben jetzt hinten einfach die Wand nicht drin. Sie können die irgendwann mal reintun oder wenn die dann halt ihnen die ausgestanzte Wand zuschicken, können sie einfach da reinklicken und dann ne, haben die mir kurz gezeigt, wie es geht und alles war cool. Und ich dachte mir so, okay, ist jetzt blöd, aber eigentlich auch gar nicht so scheiße, weil jetzt wüsste ich, dass dieses Stanzloch nur halb geil gewesen wäre und ich 100% geil, da hatte ich jetzt quasi Optionen offen, konnte jetzt überlegen.
Zum Beispiel zum Baumarkt zu fahren mit dem Hinterdings und sagen, ey, macht mir mal bitte ein 30 cm großes Loch rein, damit es mit den Steckern passt, zum Beispiel.
Genau, okay. Oder wie jetzt in dem Fall einfach zu sagen, man lässt die Wand hinten einfach weg, weil juckt der rein, einfach in den Keller gepackt und gut ist. Und wenn man das Ding irgendwo anders aufstellt, kann man die einfach reinklicken und fertig. So, aber jetzt für den Moment stört es halt nicht. Ja. Aber, du kennst das ja, ich weiß nicht, ob du das so häufig schon erlebt hattest, so, bei mir war es jetzt mit der Küche so und jetzt mit dem Sideboard, dass halt am Ende kommt immer dieser Moment, wenn die fertig sind, dass du sagst, hey, sie müssen uns das doch gegenzeichnen, dass sie es geliefert
haben. Ich kenne das gar nicht. Ich habe noch nie irgendwas geliefert bekommen, wo Leute das aufgebaut haben. Deswegen, ich kenne das gar nicht. Es ist irgendwie verrückt, dass dann so zwei Männer zu sagen, so, ja, sie mit ihren zwei linken Händen, wir machen das mal hier so für sie oder so. Also ich weiß nicht, das Gefühl stelle ich mir ganz witzig vor, aber wie du es jetzt gerade berichtet hast, klingt es ja eigentlich voll cool, dass die
das
gut machen und so, ne?
War super cool und ich meinte dann auch so zu dem, so, ja, lassen Sie mich kurz mal so schauen, ob irgendwas ist, ne, weil nicht, dass ich glaube, sie hätten was kaputt gemacht, aber manchmal kriegt man ja irgendwas geliefert, was halt irgendwie so Kratzer oder sowas hat. Meinte noch, ist Ihnen was aufgefallen beim Aufbau? Meinte ich so, nee, alles cool. Ich so, okay, ich gucke auch mal kurz, dann so mal so, Man steht da ja nicht so 5 Minuten und inspiziert jeden Winkel, sondern man guckt halt einmal drüber, wenn es nicht hart auffällig ist, dann fein. Und er hat es ja auch nochmal bestätigt. So, und dann habe ich das Skin gezeigt, ist. Und dann so, ich bin ja quasi im Arbeitsalltag, das war für mich ja nur wie eine Art kleine Mittagspause, so ab Vormittag, so für eine halbe Stunde. Das heißt, ich gehe wieder zurück in die Arbeit, bla bla bla, mach so mein Ding. Und abends gucke ich halt nochmal
und dann
mal
so geguckt. Und
dann siehst du so, die so einfach an einer Stelle einfach so wie so ein Lackierungsfehler da ist. Also das sind so Metallplatten, die sind so lackiert. Und dann siehst du, wie so unterm Lack irgendwie so eine andere Farbe durchschimmert. So ganz komisch. Aber halt auch nicht, Also so ganz komisch, die ist lackiert und da hätten irgendwie so ein paar Staubkörner drauf oder die hätten das irgendwie zu früh abgewischt und das war nicht getrocknet, irgendwas. Also wäre jetzt meine Vermutung. Okay. Jedenfalls ist da halt so ein Mini-Fleck. Du denkst dir so, stört mich das jetzt? Oder nicht?
Ja, es stört dich.
Ja, aber gleichzeitig bricht so in einem so dieses ultimative Gefühl der Enttäuschung aus, weil du von dir selbst enttäuscht bist, weil du es nicht vorher gecheckt hast. Und jetzt dann bricht diese teilweise auch irrationale Angst aus, weil in diesen Situationen ist es ja nie so 100% klar, wie reagieren die Leute jetzt? Also wie reagiert der Hersteller darauf? Hätte ich das vorher anmerken müssen? Sagen die jetzt, naja, sie haben das ja unterschrieben, jetzt ist es ihre Schuld und so, Ware ist übergegangen. Aber ist es,
da wäre ich
ja
nicht von ausgegangen. Ja, es ist aber absurd. Eigentlich, ja, aber sie könnten sich theoretisch so verhalten. Also die Angst ist nicht unberechtigt.
Ja, ich sag jetzt so ein bisschen irrational, aber nach diesem ganzen Hickhack mit der Küche und so, da dachte ich mir so, boah, ich habe einfach so ein riesen, ich weiß nicht, was das Gefühl ist, das ist ein Gefühl von Angst, Sorge und einfach keinen Bock auf diese Gespräche und dieses Kümmern. Und dann ist es so irgendwie drin, so, aber du musst es auch tun, du kannst es auch nicht tun. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, scheiße, Mann, ich muss mich jetzt, also je früher ich es mache, desto eher ist es weg. Schnell ein paar Fotos gemacht, denen geschrieben, so, hey, Leute, wir haben jetzt gerade nochmal so in Ruhe geguckt, da ist halt so ein komischer Lackschaden, so, hey, können wir da irgendwas machen, so. Und dann, ab dem Moment, denkst du ja so, wie wird es jetzt weitergehen, ne? Sagen die, fangen die an zu diskutieren, sagen die direkt, ist alles cool, du weißt es nicht. Dann kam heute Morgen.
Aber ich muss sagen, in meiner Welt wäre das Szenario eigentlich, dass ich denken würde, die sagen so, yo, kein Problem, kriegen wir irgendwie hin, weil die beim Schanzloch auch so cool reagiert haben. Das wäre so ein bisschen das, was ich mir vorgestellt hätte. Aber trotzdem, was bei mir dafür trotzdem da wäre, ist dieses Unangenehme, du musst dich aber wieder darum kümmern, dass das zu denen kommt. Also selbst wenn die ja sagen, also so ein bisschen, ich glaube, es wäre immer so eine kleine Stimme in mir, die dann so eigentlich nicht will, dass sie dann sein Ja dazu sagen, damit ich nicht den Aufwand habe, das da hinzuschicken, sodass ich von meinem Gewissen sagen kann, ich habe alles versucht, leider machen sie es nicht, okay, muss ich mich mit abfinden, Haken dran.
Ich glaube, so ein bisschen dumm wäre ich da. Ich hatte ja bei dem Tisch, der geliefert wurde, halt, der war wirklich am Arsch, also der hatte wirklich voll viele Schäden, den habe ich zurückgeliefert. Da war es ja so richtig weird, weil da war es halt so, dass da erstmal so kam, so, wir können Ihnen Rabatt anbieten. Da ich so, ich will
keinen Rabatt. Ach, das hast du gar nicht erzählt.
Jedenfalls, da war, also ich habe so ein paar Erfahrungswerte, wie das laufen kann, das ist immer unterschiedlich, du weißt nie, was auf dich zukommt. Und deswegen habe ich so eine irrationale Angst entwickelt, die halt irgendwie so eklig ist. Naja, zum Glück kam heute Morgen dann die Mail von dem Hersteller, die gesagt haben, hey, gar kein Ding, hier ist die Versandbestätigung, wir haben das Ersatzteil losgeschickt, und dann so mit so drei Sätzen, wie man das ausbaut, wie man es einbaut, so von wegen, lösen Sie die zwei Schrauben, drücken Sie das vorsichtig raus, setzen Sie das andere Ding ein, setzen die Schrauben wieder ein und Thema ist erledigt. Und ich habe mich gefreut, als wir Weihnachten, Geburtstag und Silvester an einem Tag. Ich habe so, geil, ey, Problem gelöst und das halt ohne irgendwie Heck weg.
Ohne, es müssen wieder zwei Leute kommen, Spedition, bla, whatever, so, ja.
Ja, die wollen nicht mal dieses kaputte Teil zurückhaben. Das heißt, ich muss mich nicht mal darum kümmern, das irgendwie bei der Post irgendwie wegzuschicken und so weiter. Mhm. Und ich dachte mir so, Gott sei Dank ist das jetzt so ein easy Ding. Ich hatte gar keinen Bock auf irgendwas mit Extras. Egal, ob es eine extra E-Mail ist, extra Gang zur Post oder extra Nachweis oder so, oder was weiß ich. Und langsam habe ich echt keinen Bock mehr auf Möbel. Weil egal was war, ist es immer irgendeine Scheiße. Ich kann nicht mehr darauf verlassen, dass irgendwas halt ankommt und es ist einfach nur gut. Weißt du?
Jetzt könnte man natürlich sagen, so, ne, das liegt vielleicht so an diesem ganzen Versandhandel sozusagen, aber das ist ja bei Möbeln immer so. Also du fährst ja jetzt auch nicht, also nehmen wir klassisch IKEA-Beispiel, da fährst du ja auch hin, siehst die Möbel zwar schön aufgebaut im Zweifel, aber fährst dann unten zu dieser Halle und kaufst die Sachen dann auch. Da kann ja genauso gut in der Verpackung an dem Regal schon irgendein Schaden sozusagen sein. Das heißt, im Prinzip kannst du es bei Möbeln ja gar nicht vermeiden eigentlich. Also du kannst immer Pech haben. Weil man könnte kritisch könnte man jetzt sagen, ja Willi, wenn du jetzt nicht in die Möbelhäuser fährst, sondern dir das alles liefern lässt, selber schuld. Aber nee, weil Möbel sind immer zu groß, um dass du sie im Stück irgendwie sozusagen kaufst. Außer wenn du sie jetzt irgendwie bei Vinted oder Fischers Lagerhaus irgendwie bei irgendeinem Ding kaufst und sagst, okay, ich kaufe jetzt diese Kommode im Ganzen, weil die ist irgendwie aus China und 100 Jahre alt, dann ist eh alles egal irgendwie.
Ja. Ich glaube, das, was mich halt immer so mit, ich glaube, das Einzige, was halt irgendwie in dem Fall irgendwie doof ist, ist, du hast halt ständig diesen Kampf in deinem Kopf zwischen, akzeptiere ich es jetzt einfach, also es ist okay, also sage ich, weil, oder mache ich mir halt den Aufwand, der halt schwierig einzuschätzen ist. Wie gesagt, bei dem Fall war es jetzt super easy, da war es jetzt nur so ein Teil, was man austauscht. Beim Tisch war es halt Aufwand im Sinne von, okay, ich muss einen neuen Versand, ich muss die Logistik kommt quasi, ich muss das Ding wieder zusammenpacken, ich muss irgendwie nachweisen, dass das vorher schon kaputt war oder halt da so Bilder machen und so weiter, E-Mails schicken, Formulare ausfüllen. Ist alles nicht schlimm, aber ne, so wie du im Departments auch sagst, hey, das klaut dir einfach eine halbe Stunde vom Tag oder so dein gesamter Tagesplan irgendwie so ein bisschen gekillt, ist das quasi mein Parkplatz. Mein
Nemesis. Ja, und der Tisch war ja nicht so, dass man es hätte ignorieren können, ehrlicherweise. So, ne? Bei diesem, was du jetzt gerade gesagt hast, da kann man natürlich sagen, keine Ahnung, nach 2-3 Wochen siehst du es eh nicht mehr, das ist Teil der Wohnung, es ist nie irgendwie alles perfekt und so. Und wir wissen alle, am Anfang stört es uns wahnsinnig und dann irgendwann zieht man es irgendwie nicht mehr aus, so jemand spricht einen drauf an. Aber deswegen, umso mehr will man es ja entweder direkt lösen oder nicht. Und deswegen, wenn es jetzt direkt funktioniert, ist cool. Ich glaube, wenn die jetzt sich angestellt hätten und es nicht funktioniert hätte, wäre es auch kein Weltuntergang wahrscheinlich gewesen. Hey, ärgert man sich irgendwie am Anfang so ein bisschen drüber. Und dann geht es wahrscheinlich so in den allgemeinen Blick mit über. So, ob jetzt der Fernseher ein bisschen zu sehr auf der einen Seite hängt oder das da unten ist.
Ja. Aber das war jetzt zum Glück easy und ab jetzt kann ich auch quasi meine neue Lieblingsserie genießen. Kommt überraschenderweise eine kleine Serienempfehlung. Zwar
Ted Lasso?
Nee. Aber selber Anbieter.
Oh.
Das heißt, es gibt nur 5 Sendungen. Die Frage.
Ich wollte sagen, die haben ja eigentlich alle gesehen. Was hast du jetzt? Guckst du gerade? Guckst du Sea zufällig?
Nee.
Was guckst du?
Ich habe jetzt angefangen, For All The Mankind. Show?
Ja, endlich! Geil, wir können über alles reden. Summer! Ich hab's geliebt. Ich hab jetzt 2 Folgen
geguckt. Ja. Geil. Aber die neue Staffel ist jetzt draußen. Hast du die schon?
Neue Staffel ist jetzt raus?
Ja.
Ah, die Mars-Serie, die Mars-Staffel.
Ja, das geil. Hat mich auch gecatcht, weil ich habe bei Twitter gelesen, dass irgendwie geschrieben hat, boah, voll geil, ich freue mich, beste Serie ever. Und dachte, cool, worum geht's? Irgendwas mit einer Mars-Besiedlung. Ich dachte, oh, das klingt irgendwie interessant. Und jetzt musste ich mich durch 3 Staffeln nicht Mars-Besiedlung kämpfen, aber ich finde die voll geil.
Genau, also ich muss wirklich auch sagen, ich fand die Staffeln bevor der Mars-Thema wurde, cooler als die Mars-Serie. Also die ganze Mondnummer fand ich mega cool, weil du da so, also ich kann das immer nicht ganz abprüfen, aber es wirkt schon sehr realitätsnah, auch weil so die Jahreszahlen stimmen mit welche Apollo wann, wo was gemacht haben. Und du siehst einfach so geil, ein bisschen fiktionalisiert, aber auch visualisiert, wie das alles damals so ablief und dieser Konkurrenzkampf zwischen den Astronauten und so. Also ich fand's super cool, die Charaktere waren super cool. Und je mehr es Richtung so diese ganze Mars-Nummer geht, also die neuen Staffeln, desto mehr, also ich habe das Gefühl, jetzt ist es eine Science-Serie. Und je mehr sie Richtung Mars geht, desto mehr wird es eine Science-Fiction-Serie sozusagen. So ein bisschen. Da wird es so ein bisschen, aber was auch cool ist, also dass du so einen wissenschaftlich realistischen Blick in die nahe Zukunft sozusagen siehst, was gerade schon so möglich ist. Und das macht es irgendwie super interessant, weil dieses Technische irgendwie realistisch klingt und du gleichzeitig aber diese spannenden Charaktere, mit denen du dann schon so lange gewachsen bist, irgendwie mitbekommst und so. Also ich fand's, also wir fanden es Hammer. Also wir freuen uns sehr auf die neue Staffel.
Nice. Cool, ich würde es halt geil, einfach mal so eine Alternativgeschichte der Vergangenheit quasi zu sehen, die aber auch nicht so komplett an den Haaren herbeigezogen ist, sondern halt nur, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber die ersten Folgen waren ja so quasi leicht abgewandelt, so nach dem Motto, statt eben USA hat Sowjetunion eben die ersten Menschen auf den Mond gebracht, so und dann.
Und was löst das aus und so. Und das ist schon richtig cool. Also ja, ich kann wirklich voll empfehlen. Habe ich bestimmt vor 80 Tapes auch mal. Ist richtig cool.
Das ist immer Ted Lasso empfohlen.
Musst du mal erzählen, wenn du ein paar mehr Folgen geguckt hast, was so deine ersten. Und uns beiden natürlich gefällt sehr der Hauptcharakter. Der wird dir sehr gefallen.
Wer ist der Hauptcharakter?
Ja, es gibt schon mehrere Hauptcharaktere sozusagen.
Ist Ed der Hauptcharakter?
Ja, aber Ed ist schon so, also, aber man würde schon sagen, es gibt so 5, 6 Hauptcharaktere, kann man schon sagen, aber Ed ist so der von ersten bis zur letzten Folge sozusagen irgendwie dann da ist und so und der ist schon, also eigentlich ist er nicht immer cool und so, aber so wie er ist mit dem Tier und mir gefällt der. Mhm. Das weiß ich schon, dass er dir gefallen wird.
Hast du eigentlich Altered Carbon gesehen auf Netflix?
Ja, klar.
Ja, da war er ja auch in der ersten Staffel jedenfalls der Hauptcharakter, ne?
Ja.
Warte,
ist das Kovac?
Ja, klar.
Das ist mir nie aufgefallen. Das ist er?
Das ist mir sofort aufgefallen. Ich so, ach krass, den kenne ich doch von der anderen Sendung.
Stimmt, das jetzt, wo du sagst. Geil, deswegen mag ich
ihn wahrscheinlich einfach an. Er wirkt ein bisschen so dünner insgesamt. Ja. Deswegen,
ja. Ja, und ich habe jetzt auch den, also das ist kein Spoiler, so in der Serie machen die ja manchmal ziemlich krasse Zeitsprünge. Das heißt, ich habe gerade den älteren Ed schon so ein bisschen im Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie er so ganz am Anfang quasi so wirkte. Aber stimmt, ja klar, Altered Carbon fand ich auch richtig witzig. Also da gab es auch, die anderen Staffeln waren auch okay. Also die anderen Staffeln, ich glaube es waren zwei, ne? Ja, cool.
Schon witzig.
Wir gucken gerade wieder Lupin, die neue Staffel ist raus, die dritte Staffel Lupin. Ist auch cool.
Habe ich schon gesehen.
Macht wieder Bock. Dritte Staffel hast du schon gesehen?
Ich glaube schon.
Nice. Die kam jetzt vor, glaube ich, 3 Wochen raus oder so.
Warte mal, die zweite endet doch damit, dass irgendwie der Sohn entführt wurde?
Ja, das passiert am Ende. Ich glaube, die kriegen ihn auch schon wieder und so, aber genau, das ist da am Ende.
Dann war das die dritte, ja.
Die du das geguckt hast?
Mhm. Cool. War ganz nett. Ist ja immer so ein paar Folgen, nur 6 oder so.
Ja, und das ist, also, ist jetzt, ich finde, das ist so ein bisschen die Feel-Good-Sherlock-Holmes-Serie irgendwie, so ein bisschen cool. Es ist nicht zu drüber, es ist irgendwie nett. Ich finde irgendwie ihn witzig und mag irgendwie diesen, also fand es irgendwie total übertrieben witzig, diese Staffel jetzt, dieser Blick auf die Sneaker immer. Ist es dir aufgefallen, dass immer so diese verschiedenen Sneaker-Farben, die anderen so, und ich frage mich immer, ob das irgendwie, also ich frage mich, was das für ein Stilmittel sein soll, was das zeigen soll und ob das im Buch auch so beschrieben ist, weil es sind bestimmt basiert bestimmt auf Büchern, kann ich mir vorstellen. Und ich frage mich immer, wie das beschrieben wurde, so nach dem Motto, ist das so geschrieben steht, er ist großer Sneaker-Fan und er zieht immer wieder diese auffälligen Schuhe an und um keine Ahnung was zu machen. Oder ob es einfach so ein Stilmittel der Serie ist, um irgendwie so ein bisschen witzige, coole Akzente zu setzen. Ich weiß es nicht.
Oder ist es diese Produktplatzierung, von der immer Netflix am Anfang immer warnt?
Das kann natürlich ja ausfallen. Aber was ich mir vorstellen könnte, bestimmt, weil er hat ja schon immer so ein bisschen extravagante Outfits an. Das ist so ein bisschen so, dass der quasi im Buch als auch jemand geschrieben wird, der so mehr, sehr modisch und keine Ahnung was ist. Und vielleicht wollen die das damit so ein bisschen zeigen.
Die moderne Interpretation der Air Jordans, ja.
Ja, das ist wirklich witzig. Das macht Spaß. Und ansonsten, wir haben gerade Dings geguckt. So ein bisschen Loki sind wir bei Folge 3 oder so.
Ah, okay.
Aber da sind wir auch ein bisschen raus. Also ich glaube, Chiara noch mehr drin als ich. Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr weiter zu gucken.
Ah, wieso? War das nicht super spannend am Ende mit diesem Zeitreisen und diesem ganzen auf der Zeitstrahl irgendwas? Nee?
Ja, aber es ist, also ich weiß nicht, ob das an der Zeitreisekram liegt, dass es halt einfach zu drüber für mich ist. Okay. Dass es dann so ist, okay, irgendwie ist alles und nichts möglich und du weißt nicht mehr, wer was wo in welcher Zeit ist und wenn das möglich ist, warum muss es dann so kompliziert sein, wenn das doch so einfach wäre anders und so. Ich weiß es nicht, ob einfach zu viel Zeit zwischen zweiter und dritter Staffel lag und man einfach so viele Sachen nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber irgendwie catcht es mich nicht. Oder ob ich zu sehr raus bin, auch auf dem Marvel-Universum gerade, dass ich mir so denke, oh, irgendwie juckt es mich gerade nicht so. Ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwie hat es mich nicht genug gekriegt, dass ich Bock hatte, weiterzugucken, gerade so ein bisschen. Das habe ich selten eigentlich.
Schade, gerade bei Loki dachte ich so, das ist einfach eine safe Nummer irgendwie.
Dachte ich eigentlich auch, aber irgendwie.
Ist nicht auch jetzt ein neuer Marvel-Film rausgekommen?
Ja, The Marvels, der von den Captain Marvel-Filmen quasi, also die Brie Larson, heißt sie Brie Larson? Ich glaube schon, oder? Yes. Also Captain Marvel, also die starke Frau mit den Sonnen, mit den Energieaugen und so quasi. Und da gibt's ja, glaube ich, also jetzt ist Halbwissen, ich bin nicht gerade so drin, aber es gibt ja jetzt mittlerweile 3 Inkarnationen von ihr, glaube ich. Es gibt Miss Marvel, die Netflix, also die Serie, die Disney-Plus-Serie, wo sie die kleine Mädchen Miss Marvel, ich glaube, es gibt sie. Und es gibt noch irgendeine dritte Marvel, glaube ich. Also Captain Marvel Inkarnation quasi, könnte man wahrscheinlich jetzt nachgucken, ist auf dem Poster safe und ich habe den Trailer auch gesehen, aber ich erinnere mich gerade nicht. Ich habe aber noch nichts gehört. Ich weiß nicht, wie der Film ist. Irgendwie haben wir gerade, also jetzt vor Weihnachten ist immer viel zu tun, deswegen hätte ich voll gerne im Kino The Creator gesehen.
Haben wir nicht
geschafft. Der Trailer sah mega krass aus. Es war einfach so ein super crazy Zukunfts-Sci-Fi-Film, der so richtig geil aussah, so ein bisschen Star Wars-mäßig.
Mit dem Kind, was so eine AI war?
Ja, ich glaube so, genau. Okay. Und irgendwie so geile Roboter, coole Masken, dass man so denkt, so geil. Also einfach visuell richtig cool. Ich weiß nicht, ob die Story spannend ist, keine Ahnung. Aber visuell sah der richtig cool aus und ich dachte, den würde ich gern sehen. Und was jetzt ins Kino gekommen ist, was ich gestern erfahren habe, hier der neue Tribute von Panem. Nicht, als wäre ich jetzt der größte Tribute von Panem-Fan, aber es ist jetzt quasi das Prequel zu der ganzen Serie.
Okay.
Also wie dieser komische Snoke ist Star Wars, Snoke, dieser, der Bösewicht quasi, dieser Chef des Ganzen, wie der so wurde, wie er war, glaube ich. Und irgendwie habe ich so eine kleine emotionale Verbindung zu dem Mutter von Barnum, weil natürlich, es ist irgendwie nicht großartig was für mich, aber als Kerl und ich zusammengekommen sind und wir in die Toskana gefahren sind in Urlaub, war das erste Buch, wo wir so gemeinsam das gelesen haben und uns gegenseitig vorgelesen haben, war Tribute von Panem. Und da haben wir alle Bücher so durchgelesen und irgendwie fand ich es ganz cool, auch wenn mich so diese Teenie-Romanze mit Peter und Gale und keine Ahnung was, für wen entscheide ich mich? Oh nein, ich weiß nicht. Hat mich genervt, aber den Rest fand ich irgendwie ganz cool. So Dystopie, alles unter einer Kuppel, Battle Royale ist natürlich mein Ding. Auch wenn es nicht kleine asiatische Kinder sind, die irgendwie um den Platz in der Schule kämpfen, ist es trotzdem irgendwie ein cooler Film oder eine coole Serie. Und der Trailer zu dem Prequel sah auch ganz cool aus. Ich mag einfach die Prämisse von so einer Dystopie, wo Leute zu verrückten Sachen gezwungen werden. Das ist irgendwie witzig.
Ich muss auch sagen, ich fand die Filme früher ganz cool. Weil ich fand die gut gemacht. Also war ein guter Mix aus dieser Love-Story, aber auch einfach nur einem coolen ich finde den Spannungsbogen geil aufgebaut, am Anfang mit diesen kleinen Dörfern, die dann so gedraftet wurden, wo da so Leute rausgepickt wurden und dann kamen die zusammen und dann, ich fand's gut, aber.
Ja, ich finde, man mag so die Prämisse, ne, man mag so diese, also ich mochte diese dystopische Welt, also das Szenario, das die einfach aufgebaut haben, die Welt, die sie gebaut haben, fand ich irgendwie cool, fand ich irgendwie spannend und diese Prämisse mit, du hast einfach irgendwie so eine Kuppel und die Leute müssen darin überleben, auf kreative Arten und Weise und so. Und das hat irgendwie so, das ist ja so ein Konzept, das in manchen Filmen irgendwie so wiederverwertet wird. Und irgendwie finde ich die Idee immer cool, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist ja so ein bisschen eigentlich wie Alice in Borderland. Hast du das eigentlich mal gesehen?
Erste Folge, kurz reingucken.
Ja, Chiaros und meine Silvester-Special quasi. Es ist ja die gleiche Prämisse, dass du halt irgendwie Spiele hast, Leute müssen antreten in Duellen gegeneinander und hast irgendwie kreative Lösungen, die sich einfallen lassen, wenn die Charaktere ganz cool findest, irgendwie nett. Deswegen, irgendwie mag ich die Idee davon immer. So ein bisschen.
Ja. Ist eigentlich Dune 2 schon draußen? War der schon draußen?
Nein, leider nicht.
Nee?
Der wurde verschoben. Der sollte rauskommen jetzt Ende des Jahres, wurde auf Anfang nächsten Jahres verschoben.
Das ist ein richtig geiler Herbstfilm. Das ist einfach, weil der wahrscheinlich immer wieder 7 Stunden geht oder so. Du kannst einfach sagen, okay, heute ist mir alles egal, es ist Samstag, hier ist einfach 7 Stunden ins Kino mit 5 Liter Cola und 3 Kilo Popcorn.
Ja, ich hätte auch echt Bock auf das Double-Feature gehabt, aber ich glaube, das ist schlecht, weil ich glaube, du hast nach dem ersten Film bist du durch und kannst den zweiten Film nicht mehr gucken. Also deswegen, ich glaube, wir gucken dann den ersten Teil nochmal irgendwie am Wochenende davor und dann gehen wir ins Kino für den zweiten Teil. Aber ich habe so Bock, nachdem ich das Buch jetzt gelesen habe, freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf. Also, das ist ja so, mein Lieblingsfilm wird wahrscheinlich immer so ein bisschen Sicario bleiben. Ich weiß nicht warum, aber den wurde bis jetzt noch nicht mehr angegriffen von verschiedenen anderen Filmen. den finde ich schon mein Top-One-Film eigentlich. Aber ich glaube, Dune kommt schon knapp dahinter. Also, der erste Teil, der hat mich so weggeschossen, also an modernen Filmen. Na klar, kann man jetzt immer sagen, so der erste Star Wars wäre so Episode 1 mit viel kindlichen Gefühlen. Damals war schon krass. Aber so von so, ich bin bei vollem Bewusstsein und gucke jetzt irgendwie so einen moderneren Film, muss ich sagen, fand ich Dune schon richtig beeindruckend gut.
Ja. Erstmal wieder ein Film, auf den man sich, auf den man sich freut und wo man auch sagt, man hat den so automatisch im Kopf. Also auch im Blick, wenn du mal so durch Netflix scannst oder irgendwelchen anderen Streamingdienst, dann ist es ja oft so, dass du einfach schon so vom Namen her ein paar Filme einfach gespeichert hast. Du musst gar nicht irgendwie lange überlegen, weißt, den wollte ich mal gucken. Das habe ich so selten in letzter Zeit, dass ich so Filme habe, wo ich sage, oh, den will ich mal gucken oder den wollte ich gerne gucken, da habe ich mich drauf gefreut. Oft ist es so, dass du ja guckst, das erstmal durchseppst und dann hast du irgendwie einen Film, wo der Trailer ganz passabel aussieht und denkst du, ja, könnte man mal machen, aber ich habe noch nichts von gehört und irgendwie fehlt mir so diese Flut an geilen Filmen, so wie, weiß nicht, John Wick 4 oder so, wo du einfach weißt, so, yo, guckst du, ist geil, ist Bock. So. Letzte Zeit kommt irgendwie echt wenig.
Ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen Auswirkungen von dem Writer's Strike sind und so, also, oder ob das erst nächstes Jahr so richtig zeigt. Ich glaube, der ist jetzt vorbei, habe ich letztens im Kinomagazin quasi gesehen. Und die meinten so, wir werden da auf jeden Fall nochmal ein Loch erleben. Und ich vermute, dass nächstes Jahr vielleicht dann so ein kleines, so eine Content-Lücke quasi ist. Aber ich habe das auch, wie du sagst, natürlich fehlt ja auch so ein bisschen die Zeit, aber wenn wir uns dann mal hinsetzen, dann ist es wirklich sowas, dass man sowas guckt wie Lupin oder so. Also irgendwie so ganz light entertainige Sachen. Weil es ist so ein bisschen, gerade finde ich, altersbasiert bei Kerl und mir wahrscheinlich, so lebensphasenbasiert, dass wenn wir dann irgendwie abends um 8 von der Arbeit irgendwie super gestresst irgendwie da auf der Couch sitzen, dass man nicht denkt, ah, ich mach mir jetzt Herr der Ringe 3 an oder so, sondern dass du dann irgendwie sagst, komm, entertain mich knapp, irgendwie kurz, also so kurz vor, lass mal TikTok scrollen, so ungefähr. Also, dass man irgendwie gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne und so hat, so wie wenn man sich nicht mehr hinsetzt und sagt, ah, ich spiele jetzt GTA 4 oder so, oder GTA 5, sondern ich spiele jetzt, keine Ahnung, eine Runde Hearthstone oder so.
Oder
Warcraft Rumble. 18.000 Runden. aber dass man halt so denkt, so, okay, irgendwas, was irgendwie schnell dir den Kick gibt, was eigentlich total scheiße ist, weil du dann selber, also, das, was ich persönlich dann bei meinen Schülerinnen und Schülern im Zweifel bei ganz TikTok-Gedöns kritisiere, dass das alles nur noch so leichte, schnelle Kost irgendwie so ist, du musst dich auf gar nichts mehr einlassen, das merke ich bei mir gerade, nicht basierend auf TikTok und so, sondern basierend einfach auf Zeit und Gedankenmangel, dass man dann aber trotzdem immer mit, weiß ich nicht, anspruchsloseren Sachen sich irgendwie so umgibt, weil man so denkt, so, boah, der ganze Tag ist so anspruchsvoll. Ich habe jetzt nicht die Nerven, mir irgendwas Anspruchsvolles anzugucken. Und danach denke ich mir so, ah, wie dumm, dass du dann eigentlich, was hast du jetzt geguckt? Das hast du irgendwie, deswegen habe ich mit Loki keinen Bock mehr gehabt, weil ich so dachte, boah, ganz ehrlich, es gibt mir nix. Ich sitze hier, ich sehe vorher schon, das Ganze geht 56 Minuten und danach bin ich kein Deut glücklicher als davor. Also lasse ich das einfach irgendwie. Also irgendwie so eine kleine Content-Krise. Irgendwie waren ewig nicht mehr im Kino. Keine Ahnung, es ist irgendwie so ein bisschen gerade Serien, Kino, Filmflaute irgendwie bei uns. Weiß nicht.
Ja, ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Zustände. Der eine Zustand ist, ich weiß von vornherein, ich werde die ganze Zeit im Handy sitzen. Und dann machen wir halt irgendwie so Free-TV an, irgendwas, so ein bisschen RTL 2, keine Ahnung. Irgendwas läuft im Hintergrund, Sommerhaus der Stars, was weiß ich denn. Und dann hörst du ab und zu mal so einen Satz, du guckst mal so hin für 2 Sekunden und dann guckst du weiter aufs Handy. Das ist so die Variante 1. Und die Variante 2 ist halt, ich hab Bock auf ein Commitment. Ich denke mir so, ich hab jetzt Bock auf einen geilen Film. Du nimmst dir auch die Zeit dafür, das ist meistens so am Wochenende. Aber dann willst du halt auch was haben, was nicht ist, wie, was, also das ist nicht so, was so typisch Netflix ist. Die nehmen so ein minütiges TikTok-Video und machen daraus einen 1,5 Stunden langen Film. Aber der Plot ist ungefähr so deep wie so eine Minute TikTok. Und dann denkst du dir so, nee, Leute, ihr müsst jetzt auch mal dann auch mehr anbieten. Wenn ich halt schon sage, ich gucke halt nur diese eine Sache für 90 Minuten, dann will ich auch eine komplexe Story. Da will ich halt irgendwie was, was noch nicht da war, was irgendwas, weiß ich, was Neues irgendwie, vielleicht irgendwas mit Plot-Twist oder so, wo man am Ende sagt, boah, krass. Aber davon gibt's halt echt, echt wenig in letzter Zeit. Mhm. Und jeden Netflix-Film, den ich letztens geschaut habe, der war echt, die waren halt immer echt flach. Ja. Auch letztens gibt es einen Film, auch auf Netflix, der ist ein deutscher Film, der ist so ein bisschen wie In Time, wo die mit Justin Timberlake, wo die halt so irgendwie so Zeit spenden können mit so Operationen. Der klang erstmal so ganz geil, aber ich mir dachte, okay, da ist echt viel Potenzial für eben eine spannende Story und so weiter. Der war jetzt auch nicht schlecht, aber der war auch am Ende des Tages so, dass ich sagen konnte, ja, das ist ein 5 Minuten TikTok-Video. Also da hätte mir mehr gegeben in kürzerer Zeit irgendwie.
Geil, dass das die Maßeinheit ist. Aber das, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast habe ich das gehört. Ich weiß gar nicht in welchem, aber ich weiß, Kerl hat den auch geguckt, da haben wir schon auch gehört, da haben wir uns drüber unterhalten. Dass das bei Netflix sowohl so auch mittlerweile ist, dass die haben jetzt ja quasi ihre Fühler in so viele Länder ausgestreckt und lassen da Netflix-Serien und Filme produzieren, dass die mittlerweile fertig produzierte Serien quasi in den Müll werfen und sagen, nee, strahlen wir nicht aus, weil das Werbebudget, das da reinfließen würde, um diese Serie quasi groß zu machen, so teuer wäre, dass sich das nicht lohnt, die Serie auszustrahlen. Das heißt, die lassen, weil die so eine Inflation an Serien und Filmen quasi haben, dass die sagen, boah, nee, das ist eine fertige Serie, aber die packen wir gar nicht mehr rein, weil wir müssten jetzt nochmal 10 Millionen Werbebudget da reinpacken, damit es sich irgendwie lohnt. Und das ist es uns nicht wert. Deswegen stampfen wir die ein und stecken das Budget lieber in eine andere Serie. Und das finde ich, fand ich so ein, also ich habe es nicht gefact-checkt, aber ich finde es macht für mich Sinn, dass wenn man halt, dass dieser Boom an Streaming und wir müssen jetzt selber Sachen produzieren und Content, ist langsam so ein bisschen zum Erliegen gekommen und man merkt auch diese Netflix-Filme, es zieht nicht mehr, wenn du einfach nur 3 große Schauspielernamen reinpackst. Ja. Die Leute haben langsam gecheckt, Netflix-Film ist kein Gütesiegel, sondern ist eigentlich eher so ein, also nicht Trash-Siegel, aber so ein Siegel für sehr flache Kost, so sehr, okay, ich kann es
Ja,
mal gerade
ja.
so weggucken, aber es macht mich auch nicht glücklich. Und ich kann mir vorstellen, dass daran, dass die Menschen langsam so angefangen haben zu sagen, so, nee, gucke ich mir gar nicht mehr an. Dafür sind die Filme einfach zu teuer, wahrscheinlich, sie zu produzieren. Und dann schampfen die manche Sachen irgendwie ein und so. Das finde ich ganz eine interessante Entwicklung. Ob sich, weil auch, also die Abo-Kosten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also, hast du auch mitbekommen, also irgendwie Spotify, also alle Streaming-Anbieter werden ja gerade auch nochmal deutlich teurer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, also DAZN jetzt, Alter, DAZN kostet 55 Euro im Monat.
Was? Was ist das
Fuck,
hier?
und
Fußball, ne? Und sowas.
ja, aber die sind halt Asi, weil die sagen so, für 9,99 kannst du irgendwie Baseball und dritte Eishockey-Liga gucken. Du kannst für
Ah.
24,99 kannst du Premier League, also englische Liga, Football, zweite Liga und das gucken. Willst du Bundesliga gucken, die nur den Sonntagsspieltag zeigen und so ein bisschen unter der Woche scheiße, also nicht mal den Samstag zum Beispiel, weil der bei Sky noch ist, dann musst du 45 Euro zahlen. Und das heißt, als wenn du jetzt so Fußball, wenn du jedes Fußballspiel gucken willst, zahlst du für Sky irgendwie 25, 30 Euro im Monat. DAZN zahlt so 45 Euro im Monat. Und theoretisch, wenn du jetzt, also Frankfurt spielt in der Conference League, zahlst du RTL Plus irgendwie für, keine Ahnung, kosten die 8 Euro oder so, I don't know.
Ja.
Und ich glaube sogar, manche Spiele sind sogar noch bei Amazon Prime, wo du quasi dann theoretisch Prime bezahlen musst. Das
Ja,
heißt, mal so grob überschlagen, zahlst du irgendwie 90 Euro, um ein bisschen Fußball zu gucken. Irgendwie. Das ist völliger Wahnsinn. Und da verlieren die jetzt sogar mich, weil ich kann einfach bei Eintracht TV im Nachhinein, also nach dem Spieltag, kann ich aber das Frankfurt-Spiel gucken, sozusagen, für irgendwie 18 Euro im Jahr oder so. Ne? Dann ist es natürlich von Frankfurt nicht mehr live. Scheißegal, wenn ich nur das
ja.
Spiel gucken will. Aber worauf ich hinaus möchte, dass mittlerweile Streaming so teuer wird, also wenn du alle Anbieter, sag ich, haben willst, irgendwie ist es so teuer, dass die Leute, glaube ich, langsam anfangen, ihre Abos zu kündigen.
Klar.
Und die Leute merken, es ist nicht mehr so, dass ich sagen kann, ah, dieses Abo ist so geil, die bieten mir irgendwie alles. Gut, Spotify ist, glaube ich, immer noch monopolmäßig ziemlich krass. Also ich glaube, da gehen die Leute auch nicht weg, selbst wenn die irgendwie nochmal teurer werden.
Ja,
Aber
ja.
ich bin mal gespannt, ob es nicht beim Streaming bald, also Übernahmen gibt sozusagen, dass es dann irgendwie so ist, okay, weiß nicht, Amazon und Disney fusionieren oder Netflix und Disney Plus fusionieren, weil die eh schon so manche Sachen sich irgendwie mittlerweile im gleichen Katalog haben und so, weil es sich sonst nicht mehr so richtig lohnt. Ich bin mal gespannt. Ich habe irgendwie so eine Hoffnung, dass das für den Konsumenten irgendwie ein bisschen geiler wird. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, so bei Streaming war es immer so, es wurde immer cooler, immer cooler, immer cooler, es wurde immer mehr Auswahl und weil man alle Disney-Serien so verfügbar, mega cool. Und ich habe das Gefühl, manche Leute sind gerade so ein bisschen Streaming-müde und Streaming-satt. Also auch wenn ich mich beobachte, so, ich höre nicht mal mehr das Release-Radar. Also bei Spotify, das war eine Zeit und so 2, 3 Jahre fand ich das Release-Radar mega geil. Weil ich so dachte, cool, ich krieg jedes Mal, jede Woche freitags kriege ich neue Musik von Künstlern, die ich cool finde, irgendwie reingespült. Aber mittlerweile ist das so überlaufen auch, dass dann irgendwie dann so, okay, ich kann das alles gar nicht hören, das ist irgendwie zu viel und finde es auch nicht mehr so geil und diese Spotifyisierung von Musik, dann denkst du dir so, ey, cooles Lied, ach so, ja, ist eh kein Album, ich kann nicht in ein Album reinhören, weil die Leute irgendwie nur noch 1 Minute 30 Spotify-Hits produzieren, damit sie in dieses Release-Radar kommen und so. Und ich habe das Gefühl, der Content passt sich so dem Medium an,
Ja.
dass ich mich frage, ob wir nicht langsam an dem Punkt sind, wo dann Leute wieder so müde von dem Medium werden, dass ein neues Medium existieren wird und muss. Ob wir uns quasi weiterentwickeln oder ob, weiß ich nicht, was da passiert. Ich habe das Gefühl, irgendwas muss passieren, aber vielleicht ist auch nur meine persönliche Wahrnehmung.
Ich glaube, dieses Überoptimieren hört jetzt hoffentlich bald mal auf, ne? Also, ob es jetzt Netflix ist, die einfach, wie du sagtest, so 1000 Serien produzieren, die alle irgendwie nichts können, aber halt so, wo man sagt, ja, man kann so inkrementell so ein bisschen so die Viewer einsammeln. So, man macht so einen neuen Weihnachtsfilm, der ist halt kacke, aber hey, unsere Weihnachtsfans kriegen wir dann abgeholt. Wir machen einen neuen deutschen Film, weil wir wissen, es gibt so eine Community, die guckt halt deutsche Filme. So. Und ich glaube, das ist halt irgendwann jetzt so hoffentlich mal zu Ende. Und ich hoffe, man merkt auch wieder, dass es sich lohnt, halt mal was außer der Reihe zu machen. Egal, ob es jetzt das Album ist, wo ich habe letztens zufällig, weil es bei mir in der Playlist irgendwie ist, irgendein Album von Kanye West tatsächlich gehört, von 2011 oder so. Und da war halt am Albumende noch so ein Video dran. Eine Stunde Video, wo das Album quasi verfilmt wurde, wo so die Lieder ineinander übergehen und so mit Video. Das Video war eigentlich komplett in die
Witzig.
Tonne, aber die der Remix von dem Album, der hinten dran hing, war total cool. Es war halt nochmal eine andere Interpretation vom Album. Also als ein Beispiel, ne, wo man so einfach sagt, hey, es lohnt sich vielleicht auch mal wieder, nicht nur diese 1 Minute 30 Clips zu machen, sondern mach doch mal das 30-Titel-Album. So, stich aus der Masse heraus, mach irgendwas, was crazy ist. Oder wo ist denn der Film, der 5 Stunden geht? Warum hat die doch keiner released? So, es gibt, dafür hast du wahrscheinlich mehr
Marken. Der Irishman diese, grüßt.
Ja, aber halt vielleicht auch noch was anderes als irgendwie die alten Schauspieler. Aber ich glaube halt mit was Außergewöhnlichem, ich glaube, das ist jetzt, das wäre jetzt ready für alle. So, vom Konsumverhalten her. Weil ansonsten ist es, ich hatte letztens auch einen Film gesehen auf Netflix, ich hatte das Gefühl, der ist AI translated. Ja. Das war so schlecht übersetzt. Krass. Es war so schlecht. Und ich hätte schwören können, dass so von den. Also entweder war es einfach in Google Übersetzer und dann hat jemand das gesprochen, aber wenn es jemand gesprochen hätte, der Deutsch spricht, hätte die Person gesagt, hey, das sagt man so nicht. Und dann dachte ich mir, okay, das muss, vielleicht ist das wirklich AI translated, warum auch nicht? Aber da merkst du halt so, das Niveau geht immer weiter runter.
Ja, also wir haben halt ultimative Quantität sozusagen, ne? Und jetzt ist dann die Frage, gibt es nicht irgendwann so einen Punkt, wo man wieder Qualität erhöhen muss, damit die Leute dranbleiben, damit die Leute nicht auf einmal sagen, oh, ich lese einfach abends mal ein Buch. Ich gucke keine Serie mehr, weil und so weiter. Und was mir gerade noch in den Kopf kam, wir beobachten ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, seit einer Weile ja schon so eine Art Vintage-Trend, so ein bisschen. Also das nicht nur in Klamotten, also in Klamotten besonders, aber so ein bisschen back to the roots und das könnte ja bei Musik ja was Ähnliches quasi bedeuten, dass man eben sagt, okay, die Leute wollen wieder Alben, die Leute wollen wieder Konzeptkünstler und so weiter und so fort, weil die Leute langsam müde werden von, ne, also noch ist es ja nicht so viel gekommen, aber wir haben viel darüber gesprochen, was ist, wenn wir AI-Künstler haben, was, wenn wir AI-Songs haben, also wenn wir quasi einfach eine unendliche Masse an Musik und Film produzieren können, das wird erstmal einen gewissen Markt haben, aber irgendwann kippt es vielleicht. Und ich habe das Gefühl, das kippt schon, bevor wir an diesem Punkt sind, dass wir irgendwie super viel AI-generated Content sozusagen haben, weil wir einfach so viel human-created Content haben, durch diese Verfügbarkeit einfach bei Spotify, bei Podcasts, ja auch bei allem, was wir irgendwie haben. Ja. Dass man da vielleicht auch so eine Rückbesinnung hat, dass man einfach mal so merkt, so, ich höre lieber wieder die gut alt produzierten Metallica-Alben oder ich höre wieder, keine Ahnung, Kool Savas von 2010 und so weiter. Und diese ganzen neuen Künstler jucken mich nicht. Aber dann denke ich mir wieder, sind wir vielleicht einfach in dem Alter, wo es gerade so ist, dass wir halt jetzt irgendwie 30, 32 sind und so, und man so denkt, boah, ja, irgendwie diese ganze junge, schnelle Welt juckt mich überhaupt nicht. Aber dann frage ich die Schülerinnen und Schüler und dann denke ich mir, ja, die gucken das eh alle nicht. Also die gucken jetzt nicht die 10. Netflix-Serie, das kommt mir überhaupt gar nicht so. Und ja, irgendwie fehlt mir dann so ein bisschen der Markt dafür und dann bin ich wieder bei dem Punkt, kommt nicht bald irgendwie ein neues Medium. Aber dann ist natürlich, das ist meine Forschungskraft nicht groß genug, um mir das neue Medium vorzustellen, was es irgendwie sein könnte. Aber sowas, wie du gerade angedeutet hast mit, okay, wir gucken wieder vielleicht, dass wir so krassere Musikvideos produzieren, weil sie auf einmal dann doch irgendwie bei Spotify auch eingespielt werden können und irgendwie klickt das hart und so. Oder es ist sowas, wie Taylor Swift gerade, glaube ich, macht. Es ist nicht so, dass die ihre Konzerte live in Kinos streamt quasi. Ich weiß nicht, ob es live ist, oder aber zumindest streamt sie ihre, ne, so ein bisschen in die Kinos. Was ja irgendwie spannend und cool ist, dass man auf einmal sagen kann, hey, irgendwie kommt die Künstlerin nicht nach Deutschland oder ich habe kein Geld für ein Ticket und das, kein Bock aufs große Arena, aber ich kann im Kino irgendwie fast so wie dabei sein. Und dann erlebe ich Musik auf eine andere Art und das kann ich von jedem Künstler und so. Das sind ja vielleicht so Schritte wieder in, okay, wir machen was anders und wir gehen weg von einfach nur viel, viel, viel hin zu was Neuem. Finde ich cool.
Ich glaube, was so typisches Phänomen ist und war, egal welcher Plattform, wo halt irgendwie Leute selbst Content machen, hochladen konnte, gab es Instagram jetzt war oder Spotify auch, wo ja auch quasi wo auch fast jeder irgendwie ein Lied hochladen kann, ist, dass es immer so in so ein bisschen diesen Hype-Cycle erlebt, ne? Und am Anfang ist es halt so, alle wittern so die große Chance, weil du halt einfach noch so merkst, okay, diese Plattform ist noch nicht so ganz, da hat es noch nicht jeder rausgefunden, selbst die Großen strugglen noch. Und dann kannst du halt so mit so ein paar so Tricks und Kniffen irgendwie den Algorithmus austrinken und dann kommen halt diese ganzen Wellen an 90 Minuten, 90 Sekunden, weiß ich nicht, Musikclips fast schon, also keine richtigen Songs, aber halt diese kurzen Clips. Oder auf Instagram waren es dann irgendwie diese ganzen Hashtag-Fluten, die dann kamen, weil gemerkt hat, das trägt den Algorithmus aus und so weiter und so fort. Aber irgendwann mal merken halt alle, die das so machen, hey, irgendwie funktioniert es nicht mehr. Und dann hat man so ein bisschen das System zwar ausgedribbelt, aber das System passt sich dann so ein bisschen an. Und dann ist die Frage, okay, was ist eigentlich der Normalzustand auf dieser Plattform? Und dann besinnt man sich halt zurück zu dem, was halt auch langfristig funktioniert. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade sowohl bei Netflix, als auch bei den anderen Streamingdiensten, als auch bei Spotify und Co. einfach gerade an diesem Peak, wo einfach alle so gemerkt haben, so scheiße, wir haben jetzt alle übertrieben viel gemacht, aber es funktioniert nicht mehr. Also was ist jetzt eigentlich das, was nachhaltig irgendwie läuft? Und ich freue mich auf die Zeit. Ich freue mich auf dieses Qualität statt Quantität. So. Weil ja, sonst ist es nur enttäuscht.
Ja. Total. Wie du das beschreibst, ich kann mir eben auch vorstellen, dass die, also das beobachtet man ja total krass, wie so Künstler, also ne, lass es, also jetzt nicht, als wären die alle tot, so, ne, aber so nimm Nina Chuba, nimm Shi Agu jetzt und so, ne, das sind halt alles so Künstlerinnen und Künstler, die jetzt super krass durch das Internet quasi gehypt werden und es ist, also ich möchte jetzt gar nicht, ob das jetzt irgendwie unberechtigt ist oder nicht so, ich kann mir vieles davon super gut anhören, ich war ja auf Nina Chuba Konzert mit Chiara und so, aber man hat schon das Gefühl, dass es dann auch sehr schnell wieder abflacht, so, es ist nicht mehr dieses, also wie, keine Ahnung, ich habe das ja erzählt beim Peter-LK, die habt gefragt, wer Echo Fresh ist und so, ne? Und da musste ich nochmal daran denken, so wie wir halt in unserer Jugend jetzt nicht Echo Fresh, aber so Eminem und keine Ahnung was verehrt haben und das über Jahrzehnte. Und wenn du mir jetzt noch, selbst wenn er jetzt alt geworden ist und dann irgendwie beim Super Bowl da irgendwas runterrappt, kriege ich Gänsehaut auf irgendeine Art und Weise. So, das ist einfach in mir, weil ich damit so, und ich habe das Gefühl, das existiert gerade nicht mehr so, also vielleicht ist das wirklich alte Leute-Talk so ein bisschen, weil ich glaube, für manche ist das eben Taylor Swift zum Beispiel, wenn ich es so mitbekomme. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, es gibt schon solche Leute noch, aber ich glaube, es gibt einfach mehr, viel mehr Angebot als damals sozusagen. Es gibt viel mehr, was einfach Hype und dann wieder stirbt. Hype und wieder stirbt. Und das war eigentlich, ich weiß noch, eins der ersten Sachen, wo ich es so selber am eigenen Leib mitbekommen habe, war das so, erinnerst du dich, als es vor 5 Jahren oder so, vielleicht ist es so ein bisschen, wo es so diese Rapper gab bei Spotify, so Sierro El Mero und Mero und keine Ahnung was, es waren so Rapper, die so super crazy schnell und irgendwie gerappt haben, das war so irgendwie 5 Tage super spannend und ich habe das auch in Dauerschleife gehört und dann waren die einfach weg. Und das war, glaube ich, auch diese Zeit der krassen Klickkäufe, wo dann man so gemerkt hat, okay, die wurden irgendwie hart geboostet durch den Algorithmus, wie du gesagt hast, und danach sind die einfach existieren nicht mehr sozusagen. Und da habe ich das erstmal so mitbekommen, dass es so diese krassen Wellen gibt. Und irgendwie nervt es mich. Also ich nehme diese Wellen auch mit. Wie gesagt, ich kann mir auch Domiziana und Chiago, diesen ganzen Kram, der gerade so läuft, kann ich mir super gut anhören. Finde es irgendwie cool. Aber es fehlt so ein bisschen die Romantik. So irgendwie. Die geht so ein bisschen verloren. Dass man so denkt, so ja, irgendwie bin ich übersättigt. Und irgendwie müsst ihr mich anders abholen. So, dass ich selbst, keine Ahnung, wenn jetzt ein neues Kool Savas-Album kommt, wenn ich nicht denke, geil, das höre ich jetzt irgendwie 3 Monate lang, so ich denke mir so, boah, nee, ich weiß gar nicht vor lauter Angebot, wo ich das unterbringen soll. Und das wird ja nicht nur mir so gehen. Und deswegen muss ich irgendwie ja der Markt oder wer auch immer, muss ich irgendwas einfallen lassen, um das wieder zu bündeln. Aber ich weiß noch nicht wie. Also es sind da, also, sorry, ich will nicht zu reden. Aber letzter Punkt dazu, gerade weil ich bei Kusarisch war, was ich mir zum Beispiel angeguckt habe, ist 1 Stunde YouTube-Video, Red Bull, Kool Savas, Symphonieorchester, irgendwas, wo ich so dachte, cool, das ist wieder so ein bisschen was Besonderes. Mhm. Ich sehe mal eine Live-Show, ich sehe ihn irgendwie da rappen und der ist irgendwie nostalgisch und es sind neue Sachen, alte Sachen, coole Features, irgendwie neu aufbereitet. Das kriegt mich irgendwie wieder. Dafür nehme ich mir sogar 1 Stunde Zeit. Weil man da, glaube ich, Nostalgie mit was Neuem irgendwie kombiniert in irgendeiner Art und Weise. Wie so damals MTV Unplugged und solche Sachen, ne? Das gab's ja auch schon irgendwie. Aber weiß ich auch nicht, ob das jetzt jeden catcht, ehrlicherweise. Ich glaube, das holt dann nur solche alten Weirdos wie mich dann irgendwie nochmal ab.
Ja. Ich meine, was jetzt, ich glaube, das Signal kommt jetzt relativ schnell. Also ich glaube, die Frage, wie viele Streaming-Dienste brauche ich gerade noch, was will ich mir noch leisten, wird so von allen Seiten gerade quasi gestellt. So, auf der einen Seite schreit dein Bankkonto so, oh fuck, alles ist teurer geworden. Auch Streaming-Dienste brauche ich wirklich 3 davon. So, da wird jetzt auf jeden Fall was kommen. So, das werden die großen Anbieter auf jeden Fall auch spüren. Dann wird die Frage auch gestellt von dem, was du gerade beschrieben hast. Wenn du jetzt immer so eine halbe Stunde pro Abend damit verbringst, so die ganzen Anbieter zu checken. So, ich guck mal auf Disney Plus, ich guck mal auf Amazon, ich guck auf Netflix. Dann müsst ihr auch irgendwann die Frage stellen, so, hey, ich guck jetzt überall und das Katalog ist irgendwie ähnlich und was brauche ich davon? Und dann, glaube ich, wird da auch das Signal kommen. Und das, was was halt wahrscheinlich auch jetzt sehr stark dann auch bei denen zu spüren ist, ist, dass einfach die Leute andere Sachen gucken. Dass sie lieber Fortnite zocken oder halt TikTok gucken und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Zusammenschließen, halte ich für gar nicht unwahrscheinlich, dass man sich da irgendwie entweder zusammentut oder man merkt, okay, der bisherige Plan hat nicht so gut funktioniert. Wir schmeißen irgendwie die Hälfte der Belegschaft raus und machen jetzt Quality-Content, anstatt jetzt irgendwie weltweit irgendwie Shows zu produzieren, die netter landen. Macht Netflix jetzt, weiß ich nicht, lieber nur die Hälfte, aber halt geilen Sachen, die Leute auch wirklich gucken. So.
Ich glaube, das wird. Die wollen noch mehr Gaming machen. Fand ich irgendwie eine weirde Entscheidung, weil keiner will Netflix Gaming, keiner interessiert sich für den Kram. Apple Arcade interessiert auch keine Sau, also irgendwie funktionieren diese ganzen komischen Gaming-Streaming-Sachen irgendwie nicht bei solchen Anbietern.
Das ist halt, klingt auf dem Papier halt geil, ne? So, oh, ja. Wir könnten einfach für weitere 8 Euro so ein paar Spiele anbieten, aber dass die halt nicht checken, dass der Spielemarkt das schon durch hat und jetzt an einem Punkt ist, wo halt nur geile Sachen gezockt werden und niemand mehr diese Candy Crushes dieser Welt braucht. Also, ich glaube, die haben einfach keinen Plan, wie die Leute das tatsächlich nutzen am Ende des Tages. Auch da, ne, ich find's halt so, ich glaube, die ganze Welt erlebt gerade so ein Subscription-Freeze. Also, du merkst es ja auch bei Games und man hat immer den Anspruch an ein Spiel, dass man dauerhaft damit Geld verdient. Also diese guten alten Zeiten, wo du dir einmal Guild Wars gekauft hast und dann für ewig zocken konntest, sind ja vorbei.
Ja.
Und jetzt muss jedes Game quasi durch so Microtransactions und Subscriptions ja immer irgendwie Geld verdienen, Dauer.
Games as a Service, ja.
Ja, und ich glaube, dieses as a Service, der Bogen ist überspannt.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, das Thema ist gegessen. Ich glaube halt, aus dieser Bubble muss man irgendwann aufwachen. Weil ich glaube, dieses as a Service war nur so ein temporärer Blip so in der Zeitachse, so wie bei Loki, dass man einfach merkt, so von 2001 bis, keine Ahnung, 2025 war dieses as a Service ein Ding. Und dann wird es halt nicht mehr funktionieren, weil Leute eben entweder nicht gewillt dafür zu zahlen, weil man eben merkt, man kann auch diesen Wert nicht dauerhaft halten. Also du kannst ja nicht irgendwie davon ausgehen, nur weil du sagst, es ist as a Service und es muss jetzt monatlich kosten, dass die Leute auch monatlich den gleichen Wert in der Sache empfinden. Auch, wie bei Musik zum Beispiel, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Leute halt jeden Monat konstant halt Bedürfnis nach neuer Musik haben. Und auch die alte Musik hörst du nicht. Also da bist du vielleicht noch ein bisschen träge, aber bei so Games denkst du, ja gut, ich zock das halt nicht mehr und zack, schaltest es halt aus. Ich glaube, wir müssen halt mehr wieder zu dem Ding, dass du sagst, hey, ich mache eine Sache, die mache ich so geil, dass halt wirklich Millionen Leute die kaufen und dann haben sie die einmal gekauft und dann setze ich mich wieder ran, mache was Neues, was richtig geil ist, statt sich mich auf diesem As-a-Service-Ding auszuruhen und immer wieder quasi davon zu profitieren, dass Leute im Abo-Modell hängen. Ich glaube, das funktioniert auf Dauer nicht mehr. Würde ich jetzt nicht mehr drauf wetten.
Aber ich frage jetzt so, als wärst du hier der Ahnung von allem hat, aber was ist denn, du bist ja da schon so ein bisschen in dieser Blase ein bisschen mehr drin. Warum sind denn jetzt also hängt das wirklich alles damit zusammen, dass die Zinsen gestiegen sind und die Inflation quasi gestiegen ist, dass jetzt alles teurer, also alles wird teurer, so, dass diese ganzen Subscriptions quasi so teurer geworden sind, hat das alles, also hängt das alles zusammen mit dem, was wir seit 30, 40 Folgen besprechen, die Startups, diese Müll-Startups werden sterben, die keine Qualität bieten, gab noch zwei, drei andere Argumente, die wir irgendwie hatten, dass die Leute quasi sagen, okay, diese Quantität können wir uns nicht mehr leisten, weil quasi Kredite teuer geworden sind und deswegen kann man einfach nicht jetzt einfach mit Massenmüll mehr Geld verdienen. Das war eine Zeit lang möglich, weil quasi Kredite so unendlich günstig waren, deswegen konnte man ganz viel probieren und machen und so weiter und so fort. Und diese Zeit ist einfach zumindest gerade erstmal vorbei, ob die wieder kommt, keine Ahnung, kann sein, dass das irgendwann wiederkommt sozusagen in so eine Art, so eine Zeit, aber dass die jetzt einfach nicht da ist und wir kriegen gerade immer so in den letzten ein, zwei Jahre verzögert, dieses Phänomen quasi zu spüren, dass man merkt, okay, das wird teurer, das wird teurer, das wird teurer. In einem Bereich, der uns jetzt nicht wehtut, weil das ist irgendwie Entertainment-Markt, ist mir, also juckt mich jetzt nicht, ob ich Netflix-Abo kündige oder nicht. So, dadurch wird mein Leben nicht besser und schlechter. Deswegen ist es egal, wie jetzt, wenn Essen teurer wird sozusagen. Und die haben irgendwie lange genug versucht, die Preise günstig zu halten in diesem krassen Konkurrenzkampf sozusagen. Aber was genau macht die Sachen jetzt so teuer? Sind es, weil Serverkosten und Energie gerade so teuer gestiegen sind? Aber eigentlich müsste doch Energie und Serverkapazität und so werden doch eigentlich tendenziell eher günstiger. Aber warum werden so Subscriptions teurer? Weil die Leute dann doch canceln und mehr an einem hängen und du weniger User pro Plattform hast? Also, hast du da irgendwie ein paar Insights, ein paar Ideen?
Ja, also auch so aus der eigenen Sicht von dem Unternehmen, wo ich gerade arbeite oder
Ja.
insgesamt einfach, was ich glaube, was halt passiert, sind halt ganz viele Dinge gleichzeitig und jeder trägt so seinen Teil dazu bei, dass zum Beispiel Netflix sagt, hey, wir müssen jetzt unsere Preise anziehen. Ich glaube, der erste Punkt ist einfach, dass quasi eine Preissteigerung von irgendetwas, was wir alle irgendwie brauchen, sagen wir mal Lebensmittel oder Energiekosten, erstmal dazu führt, dass, wie soll ich sagen, erstmal alle so mal ihr Budget nochmal neu ausrichten, ne? Und so also, wahrscheinlich, wie ihr das auch gemacht habt, so wie jeder einfach mal so guckt, okay, irgendwie zahle ich jetzt mehr für den Einkauf. Ist das jetzt passiert? Ne? Das hat vielleicht auch noch irgendwelche Gründe, die man erklären kann, so wie, keine Ahnung, Rohstoffe sind jetzt knapper geworden durch Kriege oder was auch immer. Jetzt sagt man, okay, jetzt zahle ich halt irgendwie 300 mehr, Euro mehr im Monat für Einkauf. Also, wo passt das in meinem Budget noch und oder muss ich halt irgendwo sparen? Und ich glaube, da fängt halt jetzt erstmal jeder an, so mal seine Sachen zu canceln. Ne? Und man kann seinen eigenen Urlaub canceln, man kann irgendwie das Essen im Restaurant canceln und was auch immer. Was du halt relativ schnell siehst, ist halt, dass bei bestimmten Industrien, bestimmten Branchen so die Umsatzzahlen halt dann erstmal wegbrechen, ne? Weil klar wird jetzt irgendein Luxus-Steakhouse in Köln nicht so viel Umsatz machen wie vorher. Obwohl, vielleicht sogar noch, weil deren Kunden eh genug Kohle haben.
Das
Aber
dachte ich gerade so, ja, aber ja.
es gibt so quasi so einen Mittelbereich von bestimmten Dingen, die man sich einfach nicht mehr leisten kann oder
Nimm zum,
möchte.
ich glaube zum Beispiel sowas wie Gorillas und Flink und solche Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die gerade hart leiden, weil die dann sagen so, ey, diese 5 Euro, die ich mehr dafür zahle, das jetzt irgendwie direkt zu haben, das lohnt sich gerade nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so Sachen sind, die waren so trendy, als es gerade irgendwie günstig war und die konnten sich selber leisten, da irgendwie kaum Liefergebühr aufzuerheben. Wahrscheinlich müssen die jetzt Liefergebühren erhöhen oder keine Ahnung was, wenn es die überhaupt noch gibt. Und
Ja.
das ist der Trend vorbei und auf einmal haben die nicht mehr genug User und es lohnt sich, mit diesem großen Warenlager vielleicht zu beschäftigen und dadurch sterben die wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen.
Genau, ja, aber das ist so das, was du halt sofort machst, ne? Und
Ja.
dann hast du halt ein paar einfach, die halt darunter strugglen. Was aber dann auch gleichzeitig passiert, ist, dass du halt als Individuum dann denkst, okay, ich habe noch eine andere Möglichkeit, wie ich das irgendwie jetzt in den Griff kriegen kann, ohne zu verzichten. Und zwar frage ich einfach mal Cheffe, ob ich mehr Kohle bekommen kann. So. Und da hast du halt auf der einen Seite dieses Unorganisierte, so das Individuum macht das halt, oder halt gerade in Deutschland hast du halt diese Gewerkschaften, die halt relativ stark sind. Bedeutet, da wird Verdi und IG Metall, wie sie alle heißen, gehen sofort auf Streiks und dann quasi, eigentlich weißt du im Vorfeld schon, okay, diese Unternehmen müssen auf jeden Fall ihr Gehälter um, ich glaube, diesem Jahr 6, 7% anpassen und so weiter. Und dann, wenn die halt wiederum sagen, okay, wie lösen wir das Problem? Und das ist halt immer spannend. Du hast halt bei jedem Preis hast du immer so eine Elastizität auf der anderen Seite. Also wie stark wird das meinen Umsatz beeinflussen? Zum Beispiel hast du relativ, also hast Güter, die sind relativ anfällig tatsächlich. Zum Beispiel, wenn du bei einem Auto paar tausend Euro oben drauf schlägst, kickt das viele Leute aus dem Markt. Also wenn du zum Beispiel Golf für 25.000 Euro verkaufst und den Preis dann aber irgendwie auf 27, 28.000 erhöht, kann das sein, dass viele Leute sich das einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, du kickst die halt dann auf den Markt. Das heißt, der Preis reagiert relativ, also die Nachfrage reagiert relativ stark auf deine Preiserhöhung. Dass
Verstehe.
so andere Güter wie zum Beispiel Brot, wo man sagt, ja, du kannst den Preis verdoppeln und die Nachfrage wird sich nicht ändern, weil die Leute irgendwie darauf angewiesen sind, Brot zu
Ah,
kaufen. So.
interessant.
Das heißt, dass so relativ viele verschiedene Branchen und Unternehmen, die dann so ein bisschen auch anfangen zu experimentieren, sagen, ja, was ist, wenn wir das ein bisschen an die Kunden weitergeben? Gehen die es wirklich flöten? Und ich glaube, das ist halt so ein Move, wo man halt jetzt auch gerade beim Streaming einfach gemerkt hat, so, hey, guck mal, irgendwer hat es sich getraut und wenn Spotify erhöht, kann auch Apple erhöhen, weil die denken so, hey, es gibt nur zwei Player so im Game. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Rumtaktieren und was Unternehmen halt dann da machen. Gezwungen halt eben durch den eigenen Kostendruck, also Personal kostet dich dann mehr. Die Writer gehen auf Streik, die, weiß ich nicht, die Künstler sagen, hey, ich will mehr Royalties haben, weil bei Apple gibt es mehr und teilen sowieso noch mehr und ich will jetzt auch mehr. Und deine Kosten insgesamt gehen halt höher, weil eben halt viele Unternehmen, die meisten Unternehmen eigentlich, einen Teil ihrer ganzen, ich sag mal, Infrastruktur halt auch kreditfinanziert auch betreiben. Das heißt, du nimmst die Kredite und zahlst damit quasi deine Lieferanten oder was auch immer.
Und das ist aber doch nicht
teurer geworden.
Genau, aber das ist jetzt nicht zwingend, weil die super unvernünftig sind, sondern weil es einfach gang und gäbe ist. Oder das ist normal sozusagen gewesen jetzt über lange Zeit, diese so das über Kredit zu finanzieren. Oder ist das was, wo man sagen kann, ah, das ist auch schon so ein bisschen unseriöse, schwierige Nummer, das so zu machen? Eher nicht, oder?
Nee, das ist eigentlich gängige Praxis. Ich glaube, bei uns in der Vorlesung hat man damals immer gesagt, wenn du ein Unternehmen komplett aus Eigenkapital finanzierst, ist das die teuerste Form der Finanzierung, die du dir vorstellen kannst, ja. Weil Eigenkapital halt immer relativ teuer ist im Sinne der Beschaffung. Also du findest nicht so viele Investoren, das heißt, die Beschaffung ist teuer, aber auch die Erwartungshaltung an die Rendite des Eigenkapitals ist hoch, weil das das risikoreichste Investment ist. Eigentümer eines Unternehmens sind halt immer die, die als letztes Kohle bekommen, Insolvenzfall. Deswegen erwarten die halt mehr Rendite als halt bei einem Kredit. Ergo, wenn du kapitaleffizient sein willst, solltest du dir viele Kredite holen, weil das halt hebelt dein Eigenkapital. Das heißt eigentlich gang und gäbe. Das Problem ist halt dann halt, wenn du jetzt einfach so eine Jahresplanung machst für nächstes Jahr und sagst, okay, wir wollen 10 Leute einstellen und wir erwarten auch, dass der Umsatz wächst, wir werden die Preise leicht anheben, damit kriegen wir unser Wachstum, aber wir nehmen auch einen Kredit auf und der Kredit ist jetzt einfach teurer als vorher. Das heißt, wir können uns weniger von dem Kredit leisten, also was streichen wir von der Planung weg? Entweder ist es Personal, du sagst halt, ich stelle halt eine Person weniger ein, oder du machst vielleicht auch weniger Ausgaben für Marketing, weil du merkst, okay, kriegen wir vielleicht auch so hin. Oder du reduzierst die Produktqualität und sagst, ja, wir machen einfach vielleicht mehr Trash statt Quality. Und dann fängst du halt an zu tarieren. Und oft ist es halt am Ende dann diese Kombination aus Kredite werden teurer, Personal wird dann irgendwann teurer. Und vielleicht halt auch, die anderen haben ja auch die Preise angehoben. Das heißt, das, was du als quasi Input für deine Fabrik kaufst, und das kann auch sowas wie Spotify hat ja auch einen Input. Das heißt, vielleicht ist der Input ja neben deinen Mitarbeitern und den Serverkosten halt auch, wie gesagt, eben die Lizenzgebühren, die du halt zahlst für die Musik oder halt den Künstlern zahlst du jetzt ein Ticken mehr, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das heißt, es kommt aus verschiedenen Ecken, kommt halt so ein bisschen der Druck und dann musst du halt überlegen, wie mache ich das jetzt? Kann ich mir eine Preiserhöhung erlauben? Ja, nein, wie viel? Aber ich glaube, die Frage stellt sich halt dem Moment einfach jeder gezwungenermaßen, weil du einfach deine Planung über Bord werfen musst, wenn eben die Zinsen halt hochgehen oder wenn eine Inflation da ist, dann kannst du eigentlich schon vorausschauend sagen, ah, da kommt halt, also die Mitarbeiter werden alle fragen, ob sie mehr Geld haben können. Das davon musst du ausgehen und du wirst auch nicht immer Nein sagen können, weil dann sagen die, ja, dann gehe ich halt woanders hin im Zweifel. Das heißt, du hängst so in diesem ultimativen Optimierungsgame zwischen der einen Seite weißt du, es gibt eine natürliche Grenze bei deinem Produkt, du kannst nicht unendlich teuer werden, aber du kannst auch nicht deinen Preis so halten, wie er ist, weil dann ist die Konsequenz, du musst halt entweder Mitarbeiter dann rausschmeißen oder halt irgendwelche anderen Sachen einsparen, dein Produkt wird schlechter. Also du wirst halt von verschiedenen Ecken quasi unter Druck gesetzt und dann musst du entscheiden.
Ja, ich kann mir das gut, ja, ich finde, das ist, klingt sehr plausibel, warum das dann irgendwie sich so auszahlt. Ich bin mal gespannt, was da so kommt. Ich hätte halt gerne irgendwie so am Horizont schon so 2-3 coole Ideen. Also so, dass man so sieht, so, ah, guck mal, da kann es irgendwie hingehen. Aber mir fehlt echt die Fantasie so ein bisschen dafür. Aber grundsätzlich, das ist jetzt ein zu großer Bogen, den ich aufspanne, nur um den Gedanken mal kurz auszuäußern, würde ich es begrüßen, wenn so ein gesellschaftlicher Wandel von Quantität zu Qualität erfolgt. Weil wenn man jetzt mal jemanden fragen würde, was findest du eigentlich cooler, wenn wir, ja, was ist wahrscheinlich zu allgemein, aber ich müsste gerade an Schule auch denken, dass man so sagt, ne, in so Notenrückmeldungen, es ist ja häufig so, dass dann Leute sagen, ja, aber ich merke mich doch voll viel. Ja, aber nur viel Meldungen heißt halt nichts. So, du musst halt auch Qualität liefern. So, wenn du später irgendwie im Jobinterview überzeugen willst, geht es nicht darum, dass du ganz, ganz viele Sätze sagst, sondern die Sätze, die du hast, die müssen irgendwie sitzen und die müssen gut sein und so. Also eigentlich lernen wir ja von Grund auf, dass Qualität eigentlich cooler als Quantität ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, so bei, keine Ahnung, Lebensmitteln lässt sich wahrscheinlich darüber streiten, weil da musst du eine gewisse Quantität liefern und dann macht man vielleicht mal Abstriche und sagt, das Brot muss nicht so geil schmecken. Wenn alle Brot haben, ist das erstmal cooler, als wenn alle geiles Brot haben. So. Also da wackelt meine These schon so ein bisschen, muss ich selber zugeben. Aber gerade bei diesen ganzen, wie nennt man das denn? Ist es E-Commerce? Also elektronischer Markt sozusagen, also wenn es gerade Subscriptions ist, wenn du weißt, der Händler hat eigentlich nur Serverkosten und also so digitale Kosten keinen richtig materiellen Gegenwert. Gerade da kann ich mir vorstellen, dass also da wurde halt super viel Quantität skaliert, weil es einfach so ein krasser Markt, wo man so reich werden konnte, dass ich mich da auch darauf freue, wenn man da wieder mehr Qualität bekommt. Und das liegt wahrscheinlich eben auch an unserem Alter mittlerweile, ne? Dass man sagt, okay, bei Möbeln geht es nicht darum, dass wir einfach, das merkt man an deiner Odyssee, man sucht halt irgendwie lang, weil man sagt, okay, ich will irgendwie jetzt qualitative Möbel haben. Man ist irgendwie aus dem Alter raus, wo es einfach nur um Quantität geht. Hauptsache, ich habe ein Bett, sondern jetzt willst du irgendwie vielleicht ein Bett, das hält 20 Jahre, weil du Bock hast, irgendwie 20 Jahre jetzt irgendein Bett zu haben und dich nicht mehr darum zu kümmern und willst irgendwie ein gutes Bett haben und keine Ahnung was. Also ich habe das Gefühl, in mir ist so die letzten Jahre so ein Qualitätsdenken herangereift. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass man jetzt einfach mehr Geld verdient, ne? Dass man einfach jetzt quasi nicht mehr Student ist, nicht mehr Schüler ist und so. Das hängt natürlich mit allem viel zusammen sozusagen. Aber grundsätzlich, glaube ich, verliere ich nichts. Vor allem, wenn wir dann eben auf den Entertainment-Markt gucken, wenn wir da wieder mehr Qualität zu einem bekommen. Ich habe noch einen Gedanken, den wollte ich noch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so in deiner Blase existiert, weil es in meiner auch wenig war. Dass, hast du schon was vom Kulturpass gehört?
Nope.
Finde ich ganz interessant. Der Staat, das Land Deutschland, hat allen, die 2005 geboren wurden, zu ihrem 18. Geburtstag 200 Euro geschenkt. Und zwar okay. 200 Euro, also woher kommt das? Das kommt daher, dass der Staat gesagt hat, der 2005er Jahrgang wurde von Corona hart gebumst. Und die haben okay. quasi keine Kultur erleben können, sozusagen. Und jetzt kann man natürlich direkt wieder das Ganze kritisieren und sagen, warum nur 2005er, warum nicht auch andere? Wahrscheinlich musste man irgendwo, man musste wahrscheinlich eine Grenze ziehen, können wir vorstellen. Und die haben, also ich habe das jetzt mit bei Klettern gestern mit eben Charlotte und so und die haben dann auch mit dieser App gezeigt. Und die heißt, die haben quasi tatsächlich einfach eine Kulturpass-App, also auch super sleek, super clean und können sich da, die wurde quasi mit 200 Euro aufgeladen und die können sich da Gutscheincodes einfach erstellen lassen. Das heißt, die können jetzt zum Beispiel sagen, ich will ins Woki, ich will ins Kino in Bonn, ich erstelle mir jetzt einen 15-Euro-Gutscheincode und gehe dann eben in den neuen Tribute von Panem-Film. Davon. Einer aus meinem Bio-LK sagt, Herr Pelzer, ich habe 200 Euro für Mangas ausgegeben. Okay, you do you. Aber, also, die können wahrscheinlich, also, das ist genau, das ist halt schon irgendwie begrenzt, wahrscheinlich auf Buchläden und so. Also, wahrscheinlich kannst du nicht von jedem Trash jetzt irgendwie dir was ausstellen lassen, aber du kannst ins Theater gehen, du kannst ins Kino gehen. Und das finde ich irgendwie so ein cooles Konzept und finde das irgendwie so clever, dass die das irgendwie hingekriegt haben, dafür eine App zu bauen. So, ne, wenn wir jetzt überlegen, wie lange war das Struggle mit Corona-App und keine Ahnung, dass man irgendwie das hinkriegt, irgendwie, dass alle Menschen irgendwie Geld bekommen und so, das ist ja immer nicht so einfach irgendwie in einer gewissen Form auch. Aber zu sagen, hey, jeder, der irgendwie 2005 geboren ist, kann sich die App runterladen, kurz verifizieren und hat erstmal 200 Euro zu seinem 18. bekommen vom Land Deutschland und das ist irgendwie für Kultur reserviert, finde ich irgendwie einen coolen Ansatz. Also irgendwie mag ich das Konzept und finde das irgendwie so erweiterungswürdig, dass man sagt, weil in meinem Kopf ist auch so eine Win-Win-Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite zahlen wir Steuern. Davon wird das ja finanziert in irgendeiner Form, sozusagen. Ja, also es ist ja quasi Geld, das wir, also das wir Bürgerinnen und Bürger bezahlen. Das wird reinvestiert, zum einen in unsere Jugend, wenn du das so willst, und zum anderen aber ja auch in die Kulturbetriebe, weil die ja auch von Corona hart gebumst wurden. So, das heißt, irgendwie ist es so eine Win-Win-Win-Situation. Die Kinos werden wieder angetrieben, weil die Leute eben sich weil die einfach umsonst ins Kino gehen können, sozusagen. Die Jugendlichen kriegen Kultur, in welcher Form auch immer. Also sitzen nicht nur, also jetzt ganz plakativ altmannmäßig zu sagen, sitzen nicht nur am Handy TikTok und TikToken, sondern wissen, hey, ich kann für 200 Euro einfach geile Sachen machen im Zweifel und dann probiere ich das eben mal aus, ins Musical zu gehen vielleicht, keine Ahnung. Und ich sehe irgendwie keinen Verlierer da, weil 200 Euro pro Jugendlichen tun wahrscheinlich dem Land nicht weh, könnte ich mir vorstellen. Die Kultur profitiert, die Kulturschaffenden profitieren und die Jugendlichen profitieren. Und irgendwie finde ich das ein mega cooles Konzept, das man irgendwie weiterführen sollte und etablieren sollte, dass einfach jeder 18-Jährige in Deutschland, wenn er 18 wird oder 16 wird vielleicht sogar, irgendwie einmalig oder mit 16 einmal 100 Euro bekommt dafür und mit 18 nochmal 100 Euro bekommt dafür oder so. Fände ich mega cool. Siehst du einen Haken? Du scheinst nicht so begeistert zu sein wie ich.
Nee, ich, also jetzt vor dem Hintergrund, dass man quasi gemerkt hat, so dass diese Lockdowns mit Covid halt eben für Jugendliche halt nicht so geil waren, ist das ein cooler Versuch, das so ein bisschen dem entgegenzuwirken. Ja, also Du hast es ja gesagt, was passiert? Man nimmt Gelder, öffentliche Gelder und packt die halt in eine bestimmte Zielgruppe, um die halt zu bestimmten Handlungen zu motivieren. Ja, also es ist nicht, ich find's nicht falsch. Ich find's jetzt cool halt jetzt, wie gesagt, als so Einmalgeschichte. Aber was mein einziges Bedenken ist halt, dadurch, dass es halt so cool ist, also dadurch, dass man keinen Haken dran findet, wird jetzt natürlich, wie soll ich sagen, das ist halt ein geiles Instrument, um damit auch Wahlkampf zu machen oder beziehungsweise halt auch quasi anders gesagt, es gibt viel Incentive jetzt zu sagen, hey, warte mal, wir sollten mehr davon machen. Mhm. Also wenn ich jetzt zu dieser Anbieterseite gehöre, würde ich sagen, hey, das ist voll gut und voll wichtig und wir sollten mehr davon machen. Eltern sagen, oh, hey, ist voll geil, ist voll wichtig, wir sollten mehr davon machen. Das heißt, was du halt damit immer so schaffst, ist halt, dass du halt auf der einen Seite halt eine Gruppe hast, die sagt, hey, wir wollen mehr davon, das ist voll wichtig und gut. Und dann aber eine Gruppe sagt sie, hey, die sagt, hey, aber ich habe ja nichts davon, ich habe keine Kinder vielleicht und was auch immer und ich bin auch nicht bereit, jetzt quasi deren Freizeitaktivität zu finanzieren. Mhm. Und ich sehe da drin halt jetzt in dem Ausmaß jetzt ein One-Time-Ding so gar nicht so Thema, gar nicht, aber es ist halt ein weiterer, dieser potenzieller Streitpunkt in der Gesellschaft, der dann entbrennt, sowas wie, als wenn Leute sich aufregen über, oh, da werden Elektroautos subventioniert, ne? Kannst du sagen, hä, aber das ist doch smart für uns alle. Andere sagen, ja, aber ich find's nicht smart, weil ich mir kein Auto kaufen möchte in den nächsten 10 Jahren, also es ist für mich blöd. Und ich, wie gesagt, das ist jetzt das Beispiel, das ist überhaupt nicht schlimm, gar nicht, aber es ist halt immer wieder so ein Mechanismus, wo ich mir denke, das ist halt geil auf Papier, aber es hat halt auf zweiter, dritter Ebene hat es halt noch so Seiteneffekte. Und wenn du zu viel davon machst, das ist jetzt auch so ein Balanceakt wie bei einer Firma mit der Preiserhöhung, kannst du halt damit auch tendenziell halt auch Schaden anrichten, der halt nicht offensichtlich ist. Ne? Wie eben halt Frustration bei bestimmten Menschen, die halt sagen, ich finde das blöd. Ne? Warum sollte ich das jetzt bezahlen für die anderen? Ne? Was halt oft immer diese Haltung auch entsteht von manchen Menschen, die halt sagen, ja, aber das ist auch mein Geld. Warum, ich gehe hart arbeiten, zahle 50% Steuer, damit irgendwelche fremden Kinder da ins Kino gehen können. So. Ich glaube, der normal denkende Mensch wird sagen, ja, ist doch cool, ne? Das ist ja wichtig, in die Jugend zu investieren, bla bla bla. Mhm. Aber das ist halt auch die andere Seite, die darf man halt nicht vergessen. Und gerade dann, wenn du halt potenziell sowieso schon politisch so halt eher instabil bist und Sorge hast, dass vielleicht eben so populistische Leute halt eben, das ist so ein bisschen, du musst halt aufpassen, dass du denen halt kein Futter gibst. Ne? Und das wäre halt so eine Aktion, die man halt gut aus, das ist ja politisch halt ausschlachten kann, wo man sagt, ja, da werden halt irgendwelche, ne?
Ja, interesting, habe ich gar nicht so gesehen. Ich dachte, ich verstehe, so bei Elektroautos und so weiter verstehe ich das so ein bisschen. Aber ich dachte, dass sich selbst so die größten grumpy old guys quasi verstehen, dass eine Jugend sozusagen irgendwie wichtig ist für ein Land sozusagen. Also weißt du, dass man so selbst, aber klar, wie du sagst, eigentlich kannst du immer Leute finden, die auch das irgendwie schlimm und schwachsinnig finden und dann sagen, hä, warum investieren wir es nicht lieber in mich? Keine Ahnung, ich bin das Arbeitslosengeld erhöhen, weil ich arbeitslos bin und ich habe gerade große Probleme oder mit Familien ab 6 Kinder, warum sollte man nicht die mehr fördern? Also klar, du kannst immer, wenn du Geld irgendwo hingibst, werden Gruppen da sein, die sagen, aber hey, haben die und die Gruppen das nicht mehr verdient? Also, ne, um es weniger plakativ zu sagen, genauso kannst du ja sagen, ey, wir müssen irgendwie mehr Migrantenförderung, irgendwie, dass die Menschen hier besser ankommen und besser die Sprache lernen können, können wir das Geld nicht dahin investieren? Verstehe ich. In meinem Kopf hätte ich jetzt aber so gedacht, irgendwie, dass selbst der alleine, nicht allein, der kinderlose, einzelalter Mann sozusagen oder mittelalter Mann sich denkt, naja, aber die finanzieren ja auch irgendwie dann meine Rente und irgendwie finden wir alle dieses Konzept von, ja, wenn sie, genau, also natürlich werden das auch genau die sein, die sagen, ja, guck mal, jetzt gehen die nur ins Kino und die wollen ja nicht mehr arbeiten, diese Generation, die, ne, du hast recht. Ja, ich merke selber.
Ich wollte sagen, das ist so, es gibt Leute, denen ist egal, ob das einen guten Zweck hat, so, die werden einfach, ich wollte sagen, das ist halt einfach nur für Leute, die einfach sagen wollen, ich will jetzt jemanden bashen, das ist einfach nur Kanonenfutter, das ist einfach nur geil, weil du kannst immer eine Konstruktion wählen, wo du das schlecht aussehen lässt, obwohl jeder vernünftige Mensch, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, sagt, ey, das ist eigentlich eine coole Nummer, so, wir haben da echt da ein bisschen
was aufzuholen. Kannst du das nicht fast bei jeder politischen Sache, also ich überlege gerade, wenn du das so kaputt, wenn man so rangeht, müsste man ja als Politik eigentlich fast sagen, wir können eigentlich nichts machen, weil es wird immer irgendeine Gruppe geben, die uns scheiße findet in irgendeiner Form, oder?
Deswegen, ja, genau. Und aber du kannst halt, also soll ich sagen, du kannst halt, das ist so, stell dir vor, du hast irgendwie 5 Kinder und die wollen alle ständig was von dir. Und wenn du anfängst, denen halt so Almosen zu geben und sagst, ja, okay, krieg jetzt mal Süßigkeiten und dann verteilst du es nicht gleichmäßig unter den 5, sondern gibst dem einen ein bisschen mehr und so weiter, dann beginnt nicht nur diese Erwartungshaltung von wegen, aber wir kriegen doch immer Süßigkeiten von Papa, sondern, ah, Tim hat aber ein bisschen mehr bekommen als ich. Mhm. Mm. Das heißt so, sobald du anfängst halt Leuten quasi was zu geben, was darüber hinaus quasi ist, als das, was vereinbart ist quasi, schaffst du halt immer dieses komische Konstrukt von, ja, aber die sind doch besser dran als ich.
Tim hat aber wie mehr scheiße Bock. Sind denn Menschen? Ganz ehrlich, ja, die sollen doch alle die Fresse halten.
So, oder jetzt kommt der Hyperrealist in mir durch, der dann sagt, Moment mal, wenn du smart bist, versuchst du halt diese ganzen Aktionen, egal welche Förderung es ist, ob du jetzt Solarpanels förderst, Heizanlagen, Kinderkultur, versuch halt, das möglichst niedrig zu halten und gib das Geld anders wieder. Also wenn du jetzt Geld umverteilen willst, dann mach das, ich sage, weniger, also in your face. Und im besten Fall hast du ein System, was das gar nicht bedarf. So, das werde ich dir. Und danach sollte man streben. Weil es ist so, also ich sag, das ist dann so ein bisschen die Büchse der Pandora, habe ich, die du halt in so politischen Situationen halt hast. Wenn du es einmal gemacht hast und nicht vor vornherein gesagt hast, das ist halt, wie gesagt, eine Einmalsache oder das hört halt auf, dann ist es schwer, wieder rauszukommen. Wenn du einmal etwas bewilligt hast, Leute das als gegeben oder als wiederkehrend anerkennen, dann wenn du es dann wegnimmst, ist es so, oh, die vor dir war irgendwie cooler. Das heißt, du gibst damit automatisch quasi einen Bonuspunkt an die Opposition. Weil sobald du das halt wieder wegnimmst, weil die, wenn du sagst, es gab Regierungswechsel und ja, das wurde wieder gecancelt, das Programm, das so, weil die haben sowas weggenommen, was wir hatten, das war voll cool. So. Und ich glaube, es ist halt, wenn du langfristig denkst, halt ein Spiel, was du gar nicht anfangen willst zu spielen, weil du damit nur verlieren kannst, weil dein inhärenter Druck quasi mehr zu machen in diese Richtung, also mehr zu verteilen, mehr Süßigkeiten, ist halt immer da, weil es ein easy win ist, gerade wenn es halt mal nicht so geil läuft. Und dann fängst du halt immer an, so, okay, jetzt, was ist gesellschaftlich irgendwie okay, was kann ich durchdrücken, wo kann ich Leuten irgendwie ein bisschen Almosen geben? Und ich glaube, es endet halt einfach in keinem coolen Szenario. So. Und deswegen bin ich halt tendenziell immer so skeptisch, auch wenn es halt immer cool ist. Also wenn es auch oft cool ist, bin ich dann immer skeptisch, denke mir, nee, das ist halt so, du machst damit die Büchse Pandora auf, das willst du eigentlich nicht.
Ja, ich verstehe diese Gedankengänge. Ich habe nur trotzdem so ein bisschen das Gefühl, also in meiner Welt ist das wieder so ein bisschen, in der perfekten Welt bräuchten wir das natürlich nicht. Also ich würde total mit dir gehen und sagen, am schönsten wäre es ja, wenn Kinotickets 2 € kosten würden, trotzdem Kinos gut bezahlt werden und Regisseure und Filmhersteller auch, sodass quasi alle fair bezahlt werden und es allen gut geht und trotzdem sich jeder das leisten kann, sozusagen. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass das halt jetzt irgendwie bald da ist in irgendeiner Form oder dass das gerade irgendwie greifbar ist in irgendeiner Form. Man sieht das nicht am Horizont und denkt mir, wir müssen nur noch 2, 5, 6 Jahre aushalten ohne Süßigkeitenverteilung und dann haben wir dieses Szenario erreicht. Und deswegen denke ich mir halt so, ja, irgendwie ist das System, in dem wir sind, halt so broken. So, und du wirst immer jemanden finden, so, der unzufrieden ist in irgendeiner Form. Ne? Also wir haben, wie lange haben wir über Hartz IV diskutiert und wie lange reden wir über, keine Ahnung was. Also dass Dinge zu teuer sind, dass über Milchsubventionen wurde ewig lang diskutiert und wird wahrscheinlich immer noch diskutiert, keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Ne? Also wir haben diese Themen ja schon Ewigkeiten und immer wieder. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, und das jetzt großartig begründen zu können, dass das System gerade, in dem wir sind, irgendwie so gestrickt ist, dass wir so arbeiten müssen, dass wir quasi wie so Flicken in so einem untergehenden Boot, das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch gezeichnet, aber keine Ahnung, mir fällt kein weniger drastisches Bild gerade ein, aber dass wir quasi mit Süßigkeiten auf Probleme werfen müssen, im Sinne von, wir müssen so ein paar Lecks irgendwie schließen, nach dem Motto, die Jugend ist so politikverdrossen, wie kriegen wir die jetzt gerade vielleicht kurzfristig mal wieder so ein bisschen cool für die Politik. Die haben doch irgendwie diesen Kulturpass geschaffen, irgendwie waren die schnell und haben es hingekriegt, uns irgendwie das cool zurückzustellen. Ich gehe mal zur nächsten Wahl. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, was bringt das, wenn eine Generation zur Wahl geht? Die anderen brauchen es ja theoretisch auch. Und deswegen verstehe ich dieses Einfallstor, was du meinst, von wegen, ja, eigentlich müsste es dann für jeden machen und dann irgendwie für alle. Aber trotzdem wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich wahrscheinlich ähnlich handeln, mir angucken, okay, welche Gruppen will ich gerade wieder gewinnen in irgendeiner Form? Das sind Kulturschaffende, ja, das sind, ne, Kinder. Aber das ist, wie du sagst, auch diese unzufriedenen alten, grummeligen Männer sozusagen, die dann eben sagen, hä, warum muss ich jetzt mein Geld da? Also das ist natürlich das Klischee, das jetzt aufziehen, ne? Aber ja, warum geht mir kein Geld für dich drauf? Deswegen verstehe ich total den Gedanken, den du jetzt quasi mir dann so ein bisschen mitgibst, im Sinne von, eigentlich musst du dich gleichzeitig aber auch um die Gegenseite, wer auch immer da jetzt die Gegenseite ist, sozusagen kümmern und sagen, ja, macht euch keine Sorgen. Wir kümmern uns jetzt gerade so ein bisschen um diese Jugend, so Corona, versteht das? Ne? Man hat ja ganz gute Begründungen. Aber wir kümmern uns auch um euch, die sich auch abgehängt fühlen, weil sonst piepen die uns in den Piep in der nächsten Wahlperiode und wir haben AfD 40% und die sagen, ja, die können um uns hart arbeitende Gesellschaft kümmert sich ja hier keiner, jetzt wird sogar den jungen Kindern hier Geld in den Hintern geschoben von mir und guck mal, wie schlecht es mir geht und so weiter. Das kann man natürlich sagen, ja, die sollen die Fresse halten, wie ich das gerne tue. Aber das kann die Politik halt nicht, weil dann passiert nämlich genau das, was wir gerade so ein bisschen sehen. Und deswegen verstehe ich diese Gefahr und denke mir, ja, okay, eigentlich musst du gleichzeitig Dinge schaffen. Also wenn du sagst, wir fördern Solar, weil wir denken, Klima ist geil, wir wollen das irgendwie machen, musst du gleichzeitig im gleichen Paper quasi schreiben. Aber wir kümmern uns auch über um, I don't know, das, den Verbrenner, den du hast, dass der noch lange gefahren werden darf, damit du dir keine Sorgen machst, Onkel Otto. So, irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Das ist doch so ein bisschen das, wohin du zielst quasi, oder? Also, in dem System, in dem wir gerade sind. Also, eigentlich wollen wir das gar nicht sozusagen.
Ja, genau.
Aber wenn
genau.
wir das System also gerade haben, dann musst du eigentlich alle Seiten gleichzeitig irgendwie glücklich machen, damit du nicht diese Ungerechtigkeit hast sozusagen, oder?
Ja, was halt eine mögliche Aufgabe ist. Also,
ja.
Das ist halt das Blöde daran. Ich glaube halt, wie gesagt, dass dieser konkrete Kulturpass, dass diese Aktion halt gar nicht so schlimm ist. Also ich glaube, dass da die Wellen halt relativ klein sind, die da schlagen. Aber es ist halt nur ein Beispiel, glaube ich, für halt so transaktionale Dinge, die du halt immer so innerhalb von ein paar Jahren halt ihren Effekt haben. Und du willst halt jetzt schnell was erreichen. Klar, gibt es Sinn, was schnell was zu machen. Und es wird dir auch schnell und in der nächsten Wahl vielleicht helfen. So. Aber das es ist so eine halt kein strukturelles.
Ja, es ist eine das ist eine Subventionskritik quasi, oder? So eine klassische sozusagen, ja. Oder? Dass da in die. Ja, verstehe. Ja, das verstehe ich.
Damit schaffst du halt irgendwie keine nachhaltige Verbesserung für alle.
Sicher? Also gibt es da nicht geschichtliche Beispiele? Also gibt's. Kann man nicht sagen, ohne den Kickstart durch Subventionen wäre irgendeine coole Technologie, die wir heute haben, nicht da, wo sie ist wahrscheinlich. Also irgendwie in meiner Welt stelle ich mir das so vor, dass manchmal eine Sache, die irgendwie erstmal unpopulär ist, aber die irgendwie wichtig ist, aus wessen Sicht auch immer, also nehmen wir mal Solarbeispiel irgendwie, wenn wir sagen, wir wollen eben nur noch nachhaltige Energien. In meiner Welt sind da Subventionen sehr vernünftig, weil man sagt, wir schieben die jetzt 5 Jahre an, bis das kleine Kind selber laufen kann. Jetzt kann man natürlich die Kritik haben und sagen, was, wenn das Kind nicht selber laufen lernt, dann ist es irgendwie abhängig von der Subvention und das ist irgendwie kacke und da kommt es nicht mehr raus. Aber deswegen würde ich sagen, grundsätzlich sind Subventionen doch nicht immer scheiße, oder?
Nee, aber sie müssen halt im Kontext richtig eingesetzt werden. Beispiel, bei der Solarsubvention war es leider so, dass es dazu geführt hat, dass einfach ein ultimativer Hype entstanden ist, ähnlich wie bei Bitcoin. Also es gab einfach diesen Hype-Moment, wo jeder auf einmal Solarunternehmer war, weil die Angebotsseite krass gefördert wurde und die Nachfrageseite gleichzeitig auch. Das heißt, man hat versucht, den Markt von beiden Seiten zu kickstarten.
Da sind wir wieder bei dem, was wir über Wärmepumpen vor 10 Folgen gesprochen haben. Ich erinnere mich. Okay, so langsam dämmert es mir wieder.
Drei Jahre
okay.
später waren sie alle bankrott, weil man dann aber nicht genug Ausdauer hatte, um gegen andere Länder, die noch mehr subventioniert, quasi mitzuhalten. Also man hatte quasi die Subvention nicht durchdacht bis zum letzten Schritt im Sinne von, okay, aber müssen wir dann vielleicht auch Einführzölle erstellen, also quasi einführen, damit eben die anders noch krasseren subventionierten Produkte den Markt nicht fluten. Mhm. Aber dann hat man nicht bedacht, dass das eigentlich blöd wäre, weil man ja eigentlich auch noch dann die Autos nach China verkaufen will, was der größte Absatzmarkt für alle deutschen Autohersteller ist. Und da hat man sich gedacht, ja, das kann man nicht machen, weil wenn wir jetzt mit Solar ankommen, killen die uns die Autos. So haben wir die kürzere gezogen. Das heißt, man hat sehr viel Geld ausgegeben für etwas, was leider nicht durchdacht bis zum Ende gedacht wurde. Mhm. Also in Theorie, ja, cool, um etwas zu pushen, aber in dem konkreten Beispiel hat es quasi in Europa nicht viel genützt, weil am Ende des Tages der Atem nicht lang genug war. Also man hat nicht genug Geld reingepumpt, um quasi die anderen zu überleben. Und das ist halt oft so, dass man halt eine super komplexe Marktsituation hat, die halt eben nicht nur aus den inländischen Teilnehmern besteht, sondern eben halt aus der Welt, in der offenen Welt, offenem Handel, hast du halt eben diese Gesamtkonstruktion. Und da ist halt eine Subvention, die halt wirklich unterm Strich mehr bringt, als sie gekostet hat, oft schwierig umzusetzen, weil es zu komplex ist. Verstehe weil du halt auch in die Zukunft blicken musst, sagen kannst, ja okay, wie hoch wird der Wirkungsgrad, wie schnell denn steigen? Also als du bei Solarpanels angefangen hast, hatten die einen Wirkungsgrad von 10%. So physikalisch möglich ist vielleicht 25%. So, wie schnell kommen wir auf 20%? Wird unsere Subvention dafür sorgen, dass wir doppelt so schnell zu 20% kommen?
Oder wir einfach nur ganz viele von den 10%-Dingern, wie wir bei Quantität under Quality quasi sind, ne? Wo wir diese Diskussion quasi haben, bauen nicht alle ganz viele jetzt irgendeine Scheiße, um reich zu werden und danach haben wir nichts gewonnen sozusagen, außer crappy Solarpanels auf allen Dächern so ein bisschen, ne? Und uns unglaubwürdig gemacht damit auch noch, weil wir halt irgendwie Scheiße gefördert, also ganz extrem gesprochen, irgendeinen Müll gefördert haben sozusagen, ne?
Ja, und das war halt wieder so eine Sache, wo ich denke, das war halt kurzfristig gesehen cool, weil es war halt, hey, es gab diesen Boom, Leute haben Arbeitsplätze gehabt kurzfristig, die Politik hat sich feiern lassen, also welche auch immer, also ich glaube, es waren alle Parteien, also wenn es ist scheißegal, also alle haben sich feiern lassen, weil es auf einmal hieß, hey, cool, Deutschland ist voll krass in Solarpanels und so weiter, alles voll mega gut und hier, das ist jetzt die Energierevolution, schaltet eure Atomkraftwerke ab, wir haben es geschafft. Und dann haben wir gemerkt, scheiße, es hat aber nicht so hingehauen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber für den Moment haben alle gewonnen. Deswegen ist es, und nochmal, das Beispiel mit dem Kinderkulturpass, so, es ist alles cool.
Ich wollte gerade sagen, das passt da gar nicht so rein, aber, weil man da nicht irgendwas Technisches fördert, irgendein Produkt fördert, sondern es ist eher irgendwie Kultur kann man ja schlecht messen und da konkurrierst du nicht mit anderen Ländern und so, und das ist was anderes.
Aber exakt, deswegen, aber im Kern ist es halt eben eine Transaktion und eine Transaktion hat nie eine Langlebigkeit, außer du schaffst damit etwas, was nachhaltig halt bestehen kann und das ist halt bei vielen Subventionen halt echt, echt schwierig. Es gibt Subventionen, wo ich sagen würde, das wäre total smart, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weiß nicht, man findet jetzt Lithium in Portugal oder in Norwegen oder in der Türkei, oder vielleicht auch Deutschland, dass man sagt, in der Nähe vom Bodensee hat man jetzt ein riesen Lithiumvorkommen gefunden, subventionieren wir nicht Unternehmen, die dort halt den Lithiumabbau quasi betreiben. Ich sage, ja, gibt Sinn, weil viel kann nicht schieflaufen, da wird Lithium. So. Es gibt genug Abnehmer, so ist ein No-Brainer, aber ich sage, das ist eine gute Subvention, kann man ruhig machen. So. Und das ist halt die Frage, braucht man das tatsächlich? Also kriegt es sich auch so hin, ist da die Marktnachfrage nicht eh hoch genug, dass sie das von alleine machen? Und ist da nicht vielleicht eher die eine andere Problematik da, wie langsame Bestätigungsverfahren oder Genehmigungsverfahren, ist das nicht das Thema. Aber ich will damit sagen, es gibt auch smarte Subventionen, aber das ist halt nicht so trivial, wie man auf den ersten Blick vielleicht denkt.
Ja, ich verstehe. Ja, aber das nicht, dass du das gesagt hättest, aber in meinem Kopf ist das irgendwie so, dass ich mir denke, Kultur, also ohne jetzt der große Kulturtyp zu sein, sozusagen, ne? Aber irgendwie ist es auf dem Papier und auch in der Praxis, so wie ich es mitbekomme, erstmal irgendwie so eine Subvention von, nennen wir es jetzt Bildung, nennen wir es einfach nur Kultur, ist auch irgendwie okay. Und irgendwie klingt das für mich nach einer langfristig sinnvollen Investition, dass du sagst, okay, es ist vielleicht sogar, gibt dann Menschen, die vielleicht nie im Kino waren, weil als sie irgendwie 14, 15, also nie eigenständig im Kino waren oder so sozusagen, ne, weil sie 15 waren, dann waren die Kinos irgendwie zu, dann waren irgendwie so 2 Jahre, wo man nicht wusste, ob man ins Kino gehen kann und irgendwie trauen die sich, in Anführungszeichen, gar nicht den Step in so ein Kino zu machen, weil sie es gar nicht auf dem Schirm haben und um denen diesen Horizont zu zeigen und zu sagen, ey, das sind übrigens Möglichkeiten an Kultur, vielleicht wären wir so beide, also jetzt als Beispiel, mal in ein Theater gekommen oder sonst irgendwas, hätten solche Berührungspunkte gehabt und hätten festgestellt, ey, das ist voll cool, das macht mir voll Bock und das hätte so eine langfristige Leidenschaft oder ein Interesse an irgendwie sowas quasi gefördert und dadurch, ne, das ist natürlich jetzt auch romantisiert, ne, wie gesagt, ein anderer kauft sich für 200 Euro Mangas, was jetzt nicht abgewertet sein soll, aber der entdeckt dann vielleicht nicht die große neue Leidenschaft und fördert irgendwie die große Kultur in irgendeiner Form, sondern der geht einfach seinem Hobby weiter nach, was man ja auch jetzt nicht schlecht finden muss, sozusagen. Aber irgendwie, wie du ja auch selber schon gesagt hast, klingt das für mich nach einer richtig coolen Mini-Subvention erstmal. Ich verstehe jetzt aber durch dich zumindest, dass man dieses, was ich ja gerade so halb gefordert habe, warum kriegt nicht jeder zum 18. irgendwie dieses so ein bisschen Geld dafür, ich verstehe, warum man das zumindest ein bisschen kritischer prüfen muss oder kann oder sollte vielleicht. Dadurch, dass es aber theoretisch jeder kriegt, also wenn in meinem Szenario jetzt, klar kann man immer dann sagen, ja, der jetzt 19 ist, der beschwert sich dann so, ja, aber halt die Fresse, es gibt immer Dinge, die du irgendwie verpasst. Finde ich das irgendwie eine coole Idee. Also irgendwie war das für mich so völlig neu, dass ich dachte, allein dass das geht, dass das Land eine App rausbringt, wo jeder Zugriff drauf hat und darüber unkompliziert so Gutscheincodes generiert werden können. Gutscheine kannst du auf jeder Website irgendwie einlösen. Das ist irgendwie so, es funktioniert alles so smart irgendwie. Das habe ich so, war so völlig unerwartet für mich, für das Land. So, ich dachte, man muss dann irgendwie per Brief oder per Fax, musst du irgendwie per Handschrift ausgefüllt irgendwas machen. Dann schicken die in 3 Wochen irgendwie einen Code zu, der dann schon nicht mehr gültig ist, weil er nur eine Woche gültig ist. Also sowas hätte ich erwartet irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen, glaube ich, geflasht, wie cool und schnell, dass irgendwie so ging, dass sie gesagt haben, hey, wir gehen ins Kino, hey, lass mal kurz Gutscheincode erstellen, ah, hier ist er, zack, lass mal buchen, fertig ist die Nummer. Fand ich irgendwie einfach cool und denke mir, dass das irgendwie, wenn ich mir so Umfragen angucke, so Jugendliche vielleicht ein bisschen mehr motivieren kann, wieder Politik und irgendwie Sachen cool zu finden, weil sie merken, ey, die tun was für mich. Verstehe aber, dass andere Gruppen sagen, warum tun die nichts für mich? So, verstehe ich. Ich persönlich finde halt Jugend wichtig und deswegen finde ich es, glaube ich, einfach so eine coole Sache.
Ja, ja. Gibt's so nur noch ganz kurz danach, also ja. Weiß gar nicht, dass das es gibt so eine Art bei der Debatte um universelles Einkommen gab es immer den warnenden Spruch, wenn du es schaffst, quasi die Möglichkeit zu geben, dein Gehalt zu wählen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du ständig Gehaltserhöhungen bekommst.
Ich verstehe. Ich frage mich das immer so ein bisschen, weil ich habe so eine Debatte auch mitbekommen, da ging es nicht um das universelle Gehalt sozusagen, da ging es um, ich habe es nicht so ganz mitbekommen, ich weiß auch, da habe ich auch nicht so eine richtige Meinung zu, auch wenn es auf dem Papier mich sowas immer erstmal catcht, muss ich sagen, mich linke Bazille, ging es um ein allgemeines Erbe, glaube ich, nach dem Motto, ne, damit man diese Erbungerechtigkeit so ein bisschen ausgleicht, dass man so sagt, so, ne, irgendwie, keine Ahnung, die Menschen haben nichts dafür getan, kriegen aber irgendwann auf einmal irgendwie 1 Million vererbt und haben nichts dafür geleistet, aber die Eltern sozusagen. Und ob man nicht irgendwie jedem 30-Jährigen oder wann auch immer man im Schnitt irgendwie erbt, ich glaube nicht mit 30, 50-Jährigen oder so, irgendwie, keine Ahnung, ein gewisses Erbe auszahlt, so einfach ein allgemeines Erbe, damit es irgendwie fairer ist und vielleicht sogar alle Erben aufteilt oder so. Ich verstehe nach dem, was du gerade auch erzählt hast, total, dass man das so viel, viel kritischer sehen muss, aber in meiner Welt denke ich erstmal so, es ist, ja, ich bin halt einfach naiv, dass ich mir dann so denke, wie cool, so diese jammernden Menschen, die dann sagen, so, boah, mir geht's so dreckig, ist alles so ungerecht, so, hier hast du einfach mal Geld, so, jetzt zeig mal, was du alles für Möglichkeiten dir immer erträumt hast und was du jetzt, wie die Welt dir offen steht. Und wahrscheinlich würden die Menschen einfach nichts damit machen im Zweifel, aber die würden sich vielleicht sicherer fühlen, keine Ahnung, aber natürlich wird das auch die Inflation irgendwie ankurbeln, das wird alles nicht so funktionieren, wie ich mir das irgendwie vorstelle, aber irgendwie mag ich den Gedanken, dass Menschen einfach mal Geld zur freien Verfügung bekommen, um zu beweisen, dass ja die anderen immer so viel glücklicher sind, weil sie so viel mehr Geld haben, oder ob sie dann eben merken, okay, jetzt habe ich mir für 40.000 Euro ein Auto gekauft, glücklicher bin ich jetzt irgendwie nicht, wack. Oder ob sie dann eben mehr, und die Cleveren, die dann irgendwie merken, geil, das lege ich jetzt einfach schön an und habe dadurch eine safe Rente. Hey, win. Aber so einfach ist es natürlich nicht, aber irgendwie in meinem Kopf ist es so irgendwie so ein witziges kleines Spielchen, dass man irgendwie... Ja.
Ich muss jetzt leider gleich los, kurz, aber wie sagt man so schön, manche Lösungen sind Lösungen für Probleme, die gar nicht existieren. Weil im Schnitt dauert es 3 Generationen, bis ein Erbe komplett verballert ist. Die erste Generation baut es auf, die zweite. Daher muss man ein bisschen den Zeithorizont verändern, dann wird man feststellen, diese Erbungerechtigkeit existiert gar nicht so sehr, weil die dritte Generation verballert es wirklich scheiße.
Just zoom it. Just zoom in and zoom out und everything's fine. Geil. Ich hätte witzigerweise, ich wollte auch gerade die Überleitung zum Ende quasi fassen, weil hast du auch unsere erste Spotify-Feedback. Spotify-Feedback gelesen. Es ist wohl so, dass Spotify jetzt eingebaut hat, dass am Ende jeder Folge, ich weiß nicht, wie es aussieht, keine Ahnung, automatisch gefragt wird, wie fandest du die Folge? Und dann kannst du da irgendwas eintippen. Also so, ich glaube, wir haben jetzt generell die Möglichkeit, in unserem Podcast quasi jetzt sagen, bei Minute 10 können wir die Frage einbauen, was hältst du von dieser Meinung? Dann sollen Leute da irgendwas zu schreiben in irgendeiner Form. Habe ich nur gesehen, es gibt jetzt irgendwie das Tool. Und wir haben ein Feedback jetzt bekommen, das war auch, glaube ich, unsere 7,5-Stunden-Episode vor 10 Episoden. Zu lang. Das alles, wo ich so dachte, geil, es gibt mal ein Feedback und es war einfach zu lang.
Okay, aber kein gut, Problem. Dass du es gehört hast. Bis
ja, vielleicht, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Deswegen wollen wir es heute hierbei belassen. Und wenn die Qualität, ich höre da gleich nochmal rein, wenn die Qualität so passt, dann wird es auch in der Qualität einfach die nächsten Wochen wieder
ganz normal folgen. Ich denke, das passt. Das sollte passen, ja.
Perfekt.
Coolio. Peace out.
Hey, Town.